Es geht doch nichts über eine möglichst lange To-Do-Liste, wenn man eigentlich zu den Olympischen Spielen wollte oder ins Trainingslager. Und dann nochmal rasch einen kleinen Podcast-Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, Philipp, meiner ist zweiseitig. Also der To-Do-Zettel. Hast du schon was abgehakt? Am schönsten ist ja, wenn man abhaken kann. Ne?
Ja, also ich hake ab, aber es kommt gefühlt auch jeden Tag Neues auf die Liste. Also ich sehe nämlich ein bisschen zurück nach den Zeiten, als Reisen noch einfach war. Weißt du, da hast du dir ein Ticket gebucht, dann bist du dann einchecken gegangen und dann bist du geflogen. Und heute musst du dann noch gucken, welche PCR-Tests in welchem Zeitrahmen vor Einreise, auf welcher Plattform musst du das dann wiederum für Afrika noch zertifizieren lassen, welche Formulare für das kenianische, was weiß ich, Einreiseministerium oder was das ist, musst du noch ausfüllen. Also ich habe auf jeden Fall noch zumindest für Donnerstag und Freitag einiges auf dem Zettel. Plus, und das ist auch interessant, die Leute, die jetzt wissen, dass ich nach Kenia komme, da gibt es jetzt eine ganze Reihe an Leuten, die meinten, kannst du mir nicht das und das und das mitbringen?
Ah, und, der Extra-Koffer, haben die alles selber gepackt?
Genau, die kleineren Sachen, die kann ich organisieren. Hier, Grüße gehen raus an Lorna Salpeter, die natürlich diesen Podcast nicht hören wird, aber für die Leute, die sie nicht kennen, hat beispielsweise den Tokio-Marathon gewonnen im letzten Jahr. Die scheint Probleme mit ihrer Uhr zu haben oder die Uhr ist kaputt. Ich weiß nicht, sie hat gefragt, ob ich ihr noch eine Uhr kaufen kann und mitbringen kann. Das ist das kleinere Problem. Es gibt aber auch Leute wie Amanal Petros, die meinen, kannst du mir ein paar Sachen von Adidas mitbringen? Alles klar, Amanal, was brauchst du denn? Ja, so 4-5 Paar Schuhe und keine Ahnung. Da habe ich ja gesagt, sorry, der extra Koffer. Kann jetzt nicht noch einen extra Koffer mitnehmen.
Wenn ihr also am Flughafen am Samstag einen Menschen seht, der 5 Uhren am Arm hat, ja, und das nicht nach Schmuggelware aussieht, dann könnte es Philipp sein. Das ist aber wirklich sehr schön. Ich dachte jetzt, dass die Leute, die wissen, also für alle, die unsere letzten Podcast-Episoden nicht gehört haben, ihr könnt ruhig noch mal ein bisschen nachhören. Da sind ein paar schöne Sachen dabei gewesen. Letzte Woche ja schon der Vorgeschmack auf Kenia, sehr plastisch geschildert von Benny. Also Felix ist ja zusammen mit Philipp quasi schon auf dem Weg nach Kenia, ja, und ich habe jetzt gedacht, die Leute rufen nochmal an, weil sie denken, ah, ich wollte doch den Philipp noch anrufen, nochmal schnell dies und jenes besprechen.
Das zum Teil auch. Ich habe hier auf meinem Telefon auch noch einen unbeantworteten Anruf von Steffen Ulitschka, der heute versucht hat, mich zu erreichen. Aber du hast es eingangs schon gesagt, bei beiden von uns ist momentan so, wie soll ich sagen, der Tagesablauf gut gefüllt. Ich war auch zu spät für die Aufnahme, musste die zweite Trainingseinheit noch einbauen. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das in den letzten 2 Tagen noch alles hinbekomme, auch die Leute noch rechtzeitig zurückzurufen. Ich werde in Kenia nämlich eine andere SIM-Karte verwenden. Das heißt, auf meiner normalen Telefonnummer werde ich auch nicht erreichbar sein. Klar, E-Mail, WhatsApp, sowas geht natürlich schon. Aber aus praktischen Gründen und aufgrund des Datenvolumens macht es auf jeden Fall Sinn, sich eine kenianische SIM-Karte zu holen. Die haben da recht gute Angebote für Internet. Und ja, deswegen, ich hoffe, ich kriege so die meisten Sachen noch ein bisschen geregelt. Und vor allem ist ja sehr gut, dass wir heute an einem Mittwoch aufnehmen, damit wir für euch zu Hause diese Folge rechtzeitig noch hochgeladen bekommen, weil wir haben einiges in dieser Folge an Spannendem für euch noch zu verkünden. Also wir haben zumindest einen sehr, sehr spannenden Gast nachher noch. Wir haben die erste Strava-Challenge für euch. Wir haben das ja schon vor Wochen angeteasert, dass wir da was vorhaben. Hat jetzt auch eine Weile gedauert, irgendwie eine richtig coole Idee zu haben.
Und wir sind immer noch weit davon entfernt, dass wir es verstehen würden. Aber wir versuchen es einfach mal.
wir haben lange rumgetüftelt, wie wir es maximal inklusiv gestalten, dass alle mitmachen können.
Was hast du gesagt? Maximal kompliziert? Ah, nein, inklusiv.
Also es sind viele Gedanken reingeflossen. Wir versuchen das nachher so aufzudröseln, dass alle das verstehen und dass für alle cool ist, da mitzumachen und theoretisch auch jeder was gewinnen kann. Aber erstmal zu dir noch, Ralf, du hast ja auch gesagt, deine To-Do-Liste ist nicht gerade kurz. Ja, wie sieht's so aus, kurz vor den Olympischen Spielen?
Also ich würde sagen, bevor ich euch jetzt meinen Frustmoment der Woche, meinen Lauf von heute und das, was mich jetzt, sagen wir mal so, im Anlauf an die Olympischen Spiele beschäftigt, mitteile, kommen wir doch lieber zu Daily Routines, ja, weil das sind ja die Sachen, die einen wieder erden und zurückholen, ne? Wenn man seine Daily Routine versucht, noch irgendwie einzuhalten. Ja? Und was könnte da wichtiger sein als, richtig, morgens erstmal aufstehen. Das sollte man schaffen. Und ich sage es euch gleich, es ist mir nicht leicht gefallen in den letzten Tagen, ja, weil ich war ein bisschen frustriert, da kann ich euch aber gleich mehr zu erzählen. Und ja, dann muss man natürlich mit einem gescheiten Kaffee anfangen, da kommen wir später zu. Und man kann natürlich direkt anfangen mit der kleinen Dosis von Athletic Greens, unserem Partner, und HD1. Und dann ist man schon mal weit vorne, was die Nahrungsergänzungsmittel angeht, weil man muss nicht 26 Dosen öffnen, sondern man macht es mit einem Drink.
So schaut das aus. Es ist ein All-in-One-Supplement. Ihr wisst Bescheid, es besteht aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen. Und bei mir, das ist eins von den Dingen, die auf jeden Fall schon bereit liegen. Mein Monatspack für den Februar habe ich schon zum Koffer rübergestellt. Und alles, was ich jetzt so schon mal ganz sicher weiß, was rein muss, wird bei mir auf jeden Fall mit nach Kenia kommen. Weil Kenia, ihr wisst Bescheid, ist natürlich in der Höhe. Es ist natürlich in Äquatornähe, es ist wärmer. Ich werde mehr trainieren als zu Hause. Ich werde sicherlich auch sehr viel mehr Flüssigkeit verlieren, weil es einfach auch warm ist. Und dementsprechend wichtig ist es natürlich auf sein Nährstoffhaushalt und natürlich auf die Vitamine zu achten, dass man gesund bleibt und hoffentlich weiter voll durchziehen kann und im Idealfall natürlich auch die Regeneration beschleunigen. Deshalb auch für euch zu Hause, wenn ihr euch was Gutes tun wollt, könnt ihr unser sozusagen Special-Angebot bestellen unter www.athleticgreens.com/bestzeit und dann bekommt ihr bei unserem Angebot sogar noch einen Jahresvorrat an Vitamin D obendrauf und 5 Travel Packs. Das ist auch nie verkehrt, wenn man sagt, man will nur das Wochenende mal wohin fahren, dann schmeißt man einfach 2-3 von den Travel Packs mit in den Rucksack und ist trotzdem versorgt.
Genau, und dann sagen wir auch nochmal Glückwunsch an Athletic Greens, weil die haben halt gestern die Bewertungsgrenze des Startups, ja, wo es wirklich spannend wird, überschritten. Unicorn nennt man das dann im Neuhochdeutschen oder im amerikanischen Startup-Sprech, heißt eine Bewertung über eine Milliarde Dollar. Ja, also, ne, Chapeau.
Und die haben noch viel vor, habe ich gelesen.
Ja, die haben noch viel vor. Ne? Gerne mit uns. Ja, sind wir gerne dabei. Ja?
Wir sind gerne dabei.
Gut, dann müssen wir uns irgendwann sicher in einer Folge auch nochmal über Vitamin D3 austauschen, ja, weil das mit der Sonneneinstrahlung, so funktioniert ja die Vitamin D3-Produktion bei uns in der Regel, also Sonneneinstrahlung auf die nicht mit Sonnencreme behandelte Haut. Da muss man natürlich dann wieder aufpassen, dass man nicht in den Engländer-Mallorca-Modus abrutscht. Ja.
Absolut. Also
deshalb gehen ja diese hochverwöhnten Profiläuferinnen und Läufer wie Philipp Flieger und Co. nach Kenia, weil es da eine schöne Mischung gibt, ja, aus nicht zu krasser Sonnenstrahlung, Sonne, Höhenluft und viel Grün um sie herum.
So schaut's aus.
Ja, und ich habe natürlich, sagen wir mal, das Unglück von Sascha Zverev nutzen wollen. Der ist ja ausgeschieden am vergangenen Wochenende. Ja, das heißt, ich hatte in dieser Woche keine Tennistermine, die eigentlich auf dem Plan standen. Und habe gedacht, super, fliegst du mal rasch nach Fuerte.
Ach.
Ja, und weißt du was?
Nee.
Kein Zimmer frei. Ich war sehr, sehr frustriert. Ja, genau. Ihr müsstet jetzt gucken, wie Philipp guckt. Ja, also weit aufgerissen am Mund.
In den 5 Sterne.
Erschrocken, entsetzte Augen.
In den 5 Sterne plus Resorts oder in überall?
Nee, ich wollte ja zum Plachitas da, wo die Irren zu Hause sind.
Die Triathlon-Gemeinde, die sich die volle Dröhnung gibt.
Nicht nur die Triathlon-Gemeinde, und das ist eben auch der Grund, warum das wahrscheinlich ausgebucht war. Es ist halt inzwischen so ein Andrang auch von Schwimmvereinen, vor allen Dingen aus Nordeuropa und so weiter, weil es da ein sehr schönes 50-Meter-Becken gibt, Freibadbecken, aber du kannst praktisch von dem Becken den Sonnenaufgang sehen, ja, und das ist halt schon ziemlich geil. Also dazwischen ist nur eine Allee von Palmen.
Klingt auch nicht so verkehrt, sag ich jetzt mal.
Ja, ich komme aber schon wieder schlecht drauf, wenn ich daran denke. Ja. Ich hatte, also wirklich, ich habe mit allen geredet. Ich habe gedacht, okay, kriegst du einen Flug oder so, das war kein Problem. Und dann war absolut keine Chance, da ein Zimmer zu kriegen. Ja. Und dann... Und so schön ist es hier jetzt gerade gar nicht. Ne?
In Köln? Wie, Ralf? Hat es da keine Sonne?
Ja, wir haben ja diese, wie nennt man das dann oft, Inversionswetterlage. Ja, also wenn hier so ein, Köln ist ja eine, ne, Kölner Bucht heißt das ja auch. Das heißt, das Ganze hier liegt im Prinzip ein bisschen tiefer. Eingeklemmt zwischen Eifel, Siebengebirge und dem Bergischen Land. Kannst du mir noch folgen, heimatkundemäßig? Na, ja, geht so, ne? Ja, dazwischen fließt der Rhein hindurch.
Von dem habe ich schon mal gehört.
Und da drauf ist dann halt gerne mal gerade so im Winter ein Deckel. Ja, also es ist nicht viel über uns, aber es ist halt ein bisschen drüber und das verhindert eben, dass du sehr viel siehst. Und ja, es ist halt einfach grau und kühl, was mich jetzt nicht so tangiert, aber wenn du dich selbst schon hast in Fuerteventura mit dem Fahrrad rumgondeln und den Leuchtturmlauf machen sehen, dann, dann ist es schon bitter.
Dann ist es schon hart, ja. Also ich, da bin ich ehrlich, ich das ist ja, was du gerade schilderst, ist ja der Normalzustand hier in Ringsburg zwischen Ende Oktober und, sagen wir mal, Mitte März wahrscheinlich. Aber auch der Gedanke daran, also jetzt einfach mal zu wissen, für 4 Wochen kommt man mal raus aus diesem,
okay, wie du schon sagst, grau. Okay, an dieser Stelle unterbrechen wir den Vortrag von Philipp Rieger, weil der Neidfaktor, ja, jetzt
sehen weiter, komm. Ich freue mich schon, aber ich gebe mich auch keine Illusionen hin, also es ist ja kein Urlaub für uns vor Ort. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, auch auf Felix' Erfahrung in Kenia zu laufen. Für den wird das ja auch eine absolute Premiere, und Felix hat sich ja mit seinem, sagen wir mal, mit seiner Schmalspur-Vorbereitung auf den Linzenmarathon, hat er sich ja direkt für Boston qualifiziert. Und Boston,
ja, das war ja ist so hier noch nicht so gewürdigt worden. Ne? Also,
überhaupt wenn ich
mal nachschauen wollte, Felix Blinke, ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Da habe ich auch noch ein paar sehr ernste Fragen an dich, ja, mein Lieber.
Ich bin gespannt.
Ja, wie das passieren konnte. Ja, jedenfalls, der Felix hat sich in Linz mit einer sehr ordentlichen Zeit für, ich habe das ja, sagen wir mal, rund um Berlin ein bisschen verfolgt, da hatte er ja noch nicht so die Top-Top-Form.
Der hatte angefangen zu laufen, 4 Wochen genau, vor
Linz. Und wenig später ist er dann leider gelaufen. Und sag noch mal eben die Zeit.
Gefährliches Halbwissen bei mir, ich glaube so um die 2,45, glaube ich.
Irgendwie 2,45, ich hätte jetzt auch gesagt, immer zwischen 2,45 und 2,48.
Ja, so in dem Dreh, ja.
Ich schaue es aber gleich auch noch für uns nach. Jedenfalls Boston, ne, jeder, der da qualifiziert ist, träumt dann da immer von. Ja. Und dann kommt man nach Boston und stellt fest, oh, das ist ja eine nicht bestzeitfähige Strecke, weil der Startpunkt zu hoch über dem Zielpunkt liegt. Aber dazwischen liegen, was die Amerikaner freundlicherweise Rolling Hills nennen.
Ja.
Und wenn man dann entweder, wie vor 2 Jahren, in eisigem Gegenwind unterwegs ist oder, und das gibt es natürlich in der Zeit auch schon mal, bei 25 Grad plus, können diese Rolling Hills einem schon mal ganz leicht den Stecker ziehen.
Das ist wahr. Also ich glaube, Boston ist wettertechnisch, finde ich, ein Phänomen, wirklich, also so eine Bandbreite von wirklich 20 Grad plus bis dieses Rennen, was du gerade geschildert hast, wo ja einerseits Desiree Linden dann gewonnen hat und der Japaner Yuki Kawauchi, die jetzt beide natürlich namhafte Athleten sind, aber wahrscheinlich nicht unbedingt bei dem Line-Up, was Boston immer hat, als die absoluten Top-Favoriten da ins Rennen gegangen sind. Aber die einfach mit diesen extrem widrigen und nasskalten Bedingungen am besten zurechtkamen. Und da, ja, wer Boston gewinnt, wird natürlich auch Legende. Ist ja klar, es ist der älteste Marathon der Welt, zumindest in dieser, der Moderne, sage ich jetzt mal. Und ja, Boston ist auch natürlich von der Stimmung her, muss das ein Highlight sein. Also wie gesagt, bestzeitentechnisch, hast du natürlich vollkommen recht, ist das nicht gültig. Da gab es auch mal vor, ich überlege gerade, wann war das, jahrestechnisch, ist schon lange her, vielleicht schon 10 Jahre oder so. Moses Mosop ist ja damals schon Weltrekord gelaufen, der natürlich dann kein Weltrekord war, mit 2:02. Und damals hatten die einmal alle gefühlt 7 Jahre, hast du halt, weil es auch fast eine Punkt-zu-Punkt-Strecke ist, halt dann Tailwind. Das heißt, du fliegst halt 42 Kilometer mit Rückenwind. Auch das ist einer der Gründe, warum diese Strecke nicht bestenlistentauglich ist. Aber ja, Boston ist auch bei mir natürlich, wäre mal ein Traum, das noch mitzumachen. Es ist nur, wie gesagt, immer das Problem, wenn man noch eine Quali braucht für ein internationales Großereignis.
Ja, das würdest du ja als Teilnehmer in einem Elitefeld nicht brauchen. Das gilt ja nur für die Age-Gruppe.
Nee, Quali meine ich jetzt quasi, wenn ich für zum Beispiel jetzt in der Situation, wo ich mich jetzt befinde, brauche ich zum Beispiel EM klar, in München noch eine Quali. Das heißt,
jetzt selbst
wenn
ich verstanden
in Boston laufen könnte, würde das ja wiederum nicht anerkannt werden, selbst wenn es schnell genug ist. Und das müsste in einem Jahr sein, wo du sagst, entweder das internationale Großereignis ist mir Latte, wie zum Beispiel, wenn es eine WM in Doha ist oder sowas, dann ist das jetzt nicht so geil. Oder, keine Ahnung, oder du hast eine Quali natürlich im besten Fall vielleicht aus dem Herbstmarathon schon in der Tasche, dann ist das natürlich cool. Und ja, Boston und New York, das hat Felix mir dann beides voraus, ist er beide schon gerannt und bin sehr gespannt, wie jetzt auch so seine Vorbereitung aussieht. Aber eins kann ich sagen, dafür, dass er im Herbst gefühlt mit 4 Wochen, 5 Wochen vor Linz überhaupt erst wieder angefangen hat, regelmäßig zu laufen, und von regelmäßig, da reden wir jetzt gerade bei 3-4 Mal die Woche, hat er es jetzt echt, er hat wieder einen guten Drive. Also ich glaube, wer ihm auf Strava folgt, er läuft im Prinzip fast täglich und auch wieder längere Läufe. Am Wochenende, zu meiner großen Überraschung, gucke ich bei Strava rein, scroll so durch. Vor allem steht da Felix Plinke, 30 Kilometer gelaufen. Da dachte ich, hey Felix, was ist denn los bei dir? Hast du neue Motivation gefunden? Ja, ich muss mich für Kenia schon mal vorbereiten.
Ja, das ist die berühmte Vorbereitung fürs Trainingslager, das genau. Hintrainieren aufs Trainingslager, damit man in der Woche des Trainingslagers oder in den Wochen des Trainingslagers Topform hat. Ja. Das habe ich noch nie verstanden, das machen aber sehr viele, ja, die dann in diesen Trainingslagern da einen nach dem nächsten abreißen und den Rest der Saison sieht man sie nicht mehr, ja, weil sie sich komplett zerstört haben.
Vielleicht hat auch seine Erfahrung mit mir in Sestriere letzten Sommer auch dazu beigetragen, dass er seine ersten Erfahrungen in der Höhe bei 2000 Meter und ohne Lauftraining zuvor, dass das so prägend war. Ich erinnere mich an den ersten Dauerlauf auf 2200 Meter Höhe mit Julian Wanders, einigen Kenianern und mir, nachmittags 10 Kilometer aus einem Trail. Es war nur so 4,15, sage ich jetzt mal, aber es ist halt nun mal 2200 Meter und nicht flach. Und er kam zurück mit Rückstand und kam an. Ich hatte jetzt am Ende 170, 75 Puls. Das ist nicht mehr normal hier. Dass er sich vielleicht dachte, okay, für 2400 Meter in Kenia hat das vielleicht zu der Motivation jetzt beigetragen, da doch täglich mal vorzulaufen. Und ich glaube, seine Form ist schon wieder ganz, ganz ordentlich auf jeden Fall.
Also nochmal, ne? Der hat natürlich eine Laufvergangenheit. Ne? Also nicht, dass ihr meint, dass man mit 4 Wochen und dreimal die Woche laufen mal eben so einen hinbrezeln kann.
Ne? Das stimmt natürlich.
Eine Langfristanpassung, die jetzt nicht für uns Alltags- und Wochenendtäter ausreichen würde. 2:45:30 ist er gelaufen. Ja, das Ganze wird überschrieben mit Traumlauf in Linz. Damit weiß ich jetzt nicht, ob er selber damit gemeint ist, aber es passt ja jetzt gerade sehr schön. Ja, und gerne noch eine Ergänzung zu, oder zwei kleine Ergänzungen zu Boston. Ja, das eine, das ist ja immer montags. Ne? Also wer dann am Wochenende Zeit hat, der kann dann montags auch noch eben in Boston laufen. Ja.
Ist, glaube ich, in die Independence Day, ist immer ein Feiertag.
Genau. Ja, ist ein Feiertag. Ne? Und eine meiner Lieblingsgeschichten, Jimmy Carter, der ist auch relativ viel gelaufen, als er noch Präsident war. Ja, da müssen dann ja die Agents immer mit. Ne? Die müssen auch relativ fit sein. Der ist halt schon relativ viel gelaufen. Und der hatte sich nicht nehmen lassen, in seiner Amtszeit mit dem Boston-Sieger am nächsten Morgen zu joggen.
Ach, wirklich?
Ja. Ja, mit denen ist er dann immer joggen gegangen, ja. Und daher stammt eine meiner liebsten Zitate, die ich auch immer wieder gerne mal anbringe, wenn ich mit irgendwelchen Irren laufen gehe. Entschuldigung, es ist ja in Ordnung, dass Sie nicht schwitzen, aber Sie könnten wenigstens atmen. Ich weiß gar nicht, wer das damals war. Ich muss das nochmal nachgucken, aber jedenfalls hat er das zu dem Sieger dann gesagt. Gut, der war wahrscheinlich jetzt nicht direkt überfordert mit dem Tempo von Jimmy Carter. Ja, aber ist ja egal. Ja, also erstmal überhaupt zu sagen, komm, ja, lass uns joggen gehen morgen früh, ist einfach ein cooler Move. Ja.
Absolut. Ja.
Pass auf, wir müssen noch, bevor wir unseren Gast zu uns holen, ja, müssen wir noch die Challenge erklären. Ja. Absolut. Vorher möchte ich aber noch mit einem Vorurteil aufräumen, ja, weil das, mir ist eine wissenschaftliche Studie untergekommen in dieser Woche oder in der letzten Woche schon, ja, die ich bemerkenswert finde. Und zwar hat Christian Baumgart, ja, ein Wissenschaftler an der Bergischen Universität zu Wuppertal, eine Untersuchung gemacht. Und zwar eine Vergleichsuntersuchung mit 12 Männern im Alter von plus minus 24 Jahren, also eine relativ junge, leistungsfähige Gruppe, ja. Und zwar haben die gemacht eine zweimalige Ausbelastung auf dem Rad.
Ja? Okay.
Einmal mit einer Einschränkung und einmal ohne eine Einschränkung. Und am Ende ist kein großer Unterschied in der Leistungsfähigkeit bei dieser Ausbelastung herausgekommen. Also kein großer Unterschied in der Leistungsfähigkeit. Was war der Unterschied bei der ersten Ausbelastung? Ganz normal, auf dem Fahrrad und Hü. Und bei der zweiten? Mit FFP2-Maske. Also, okay. Falls ihr noch mal irgendwelche Menschen hört, die sagen, ich kann nicht atmen mit einer FFP2-Maske. Kann sein, dass es Menschen gibt, die eine Disposition haben. Für normale, gesunde Menschen ist das keine Einschränkung. Weil, und das haben sie auch festgestellt, trotz des zusätzlichen Atemwiderstandes, den diese Maske bietet, gleicht es der Körper aus durch tieferes Ein- und Ausatmen. Ja, und die Leistungsfähigkeit ist nicht beeinträchtigt. Die Herzfrequenz ist gleich, andere Parameter, die auch gemessen wurden, Sauerstoffsättigung etc., ist alles nicht wirklich anders. Ja, dann gibt es ja noch eine auch viel gehegte These, ja, dass nämlich eine angebliche Rückatmung von Kohlendioxid stattfinden würde. Mhm. Ist nicht bestätigt. In dieser Untersuchung war nicht zu bestätigen. Es war keinerlei messbarer Unterschied. Ja, also das mal, falls ihr nochmal Argumente braucht in Diskussionen, ja, in vielleicht auch aufgehitzten Diskussionen. Ja, das, ich fand es so spannend.
Ist gut zu wissen. Ja? Ich habe ab und an ja doch durch auch das Krafttraining bei meinem, also bei den Trainingstherapeuten in der Physiopraxis, wo ich bin, muss man natürlich auch aktuell FFP2-Maske tragen. Ich hatte jetzt schon tatsächlich irgendwie den Eindruck, aber vielleicht ist das natürlich auch subjektiv, dass man sich damit ein bisschen schwerer tut. Andererseits war es jetzt auch kein Problem, das Trainingsprogramm zu beenden. Ne? Also wenn wir da irgendein Zirkeltraining gemacht haben, dann hat man das halt mit FFP2-Maske gemacht. Ist ungewohnt, aber wahrscheinlich, ja, wie du sagtest, wird das dann einfach ausgeglichen, indem man tiefer einatmet, weil offensichtlich war es ja möglich. Und ich sag mal so, die Leute, die damit argumentieren, dass sie nicht atmen können, und wir reden jetzt nicht von Sport, also ich meine, wenn jemand auf dem Fahrrad ist, okay, wenn jemand Krafttraining macht mit der FFP2-Maske, das sind ja außergewöhnliche Umstände, sage ich jetzt mal, der Anstrengung. Aber wenn du im Supermarkt Leute triffst, die es nicht schaffen, eine fucking Maske richtig aufzusetzen, da werde ich schon aggro, muss ich sagen. Weil da denke ich mir auch,
nein, das ist ja alles in Ordnung. Es kann ja Dispositionen geben. Das ist ja alles in Ordnung.
Ja.
Aber weißt du was? Das sind die, die am gefährdetsten sind.
Ja, das stimmt natürlich auch.
Sich mal einen Gedanken zu machen.
Ja, das stimmt natürlich auch. Ja.
Gut, bevor wir jetzt Hass und alles Mögliche auf uns niederprasseln, ja. Schicken wir euch lieber auf die Challenge. Da haben wir uns jetzt so viel Gedanken gemacht die Woche über, ja. Und wir haben hin Wochen. Und her überlegt, wie machen wir es jetzt, dass ihr alle und möglichst viele Leute teilnehmen können, ja. Zusammen mit Coffee Circle, unserem zweiten Partner, wollen wir gerne eine Challenge auf die Reise bringen. Und dazu haben wir eine zweite Strava-Gruppe gegründet, nämlich die Bestzeit Coffee Circle-Gruppe, die auch gleich diese Challenge beinhaltet, damit ihr tatsächlich alle teilnehmen könnt, weil sonst gibt es zu viele Einschränkungen, die zu beachten wären. Aber da geht das jetzt. Und da spielt die Zahl 11 eine entscheidende Rolle.
So schaut das aus. Die regelmäßigen ZuhörerInnen unseres Podcasts werden natürlich wissen, Coffee Circle, ja, das ist doch diese coole Kaffee-Brand sozusagen aus Berlin, die im Dezember schon hier am Start war. Das ist richtig. Und wir waren mit denen, es hat mit uns so gut funktioniert und uns Spaß gemacht mit denen, dass wir gesagt haben, wir wollen im Frühjahr hier über einen längeren Zeitraum was machen. Und unser Anliegen war, das haben wir euch ja auch schon öfters geschildert, wir wollen euch auf Strava mit Challenges versorgen. Wir tasten uns, glaube ich, mal vorsichtig ran. Wir waren lange am Überlegen, was ist zu viel, was ist zu wenig. Wir wollen euch nicht überfordern. Wir wollen, dass alle mitmachen können. Wir wollen, dass auch unter allen, die mitmachen, was Cooles zu gewinnen gibt. Zum einen von unserem Partner Coffee Circle, aber natürlich auch von was Persönliches von Ralf und mir. Wir haben uns jetzt überlegt, die Challenge auf Strava wird sein, Coffee Circle kennt ihr ja, eure Premium-Marke, wo ihr euch mit Kaffee versorgen könnt, die aber faire Preise bezahlen, sodass alle Parteien in der Wertschöpfungskette profitieren, vom Anbau bis zur Röstung und der Tasse Kaffee dann zurück. Und dementsprechend hat vieles für Coffee Circle vor 11 Jahren, als sie sich gegründet haben, im äthiopischen Anbaugebiet in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, in Jimma begonnen. Und das ist ziemlich genau 7000 Kilometer von Berlin entfernt. Wir haben jetzt gesagt, okay, 11 Jahre Coffee Circle, 7000 Kilometer Berlin nach Jimma in Äthiopien. Wir nehmen das mal 11, das sind dann 77.000 Kilometer. Und unsere Challenge ist, dass wir mit euch zusammen 77.000 Kilometer in den kommenden 8 Wochen bestreiten wollen. Wenn wir das zusammen schaffen, wird es 11 Gewinner geben, die wir unter allen Teilnehmern auslosen. Wir werden noch nicht verraten, was es zu gewinnen gibt. Aber ich sag mal, für alle Leute, die Kaffee mögen, wird es auf jeden Fall was sehr, sehr Cooles sein. Aber dass das natürlich funktioniert, müssen wir schauen, wer von euch alles Bock hat mitzumachen. Ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht daran mangeln, dass da zu wenige mitmachen. Wir haben das deshalb nicht in der Bestzeit-Podcast-Gruppe gemacht, weil wir das versuchen wollen zu tracken und genau zu evaluieren, wo so der Stand ist, damit wir natürlich auch in den kommenden Wochen immer mal wieder eine Wasserstandsmeldung durchgeben können, wie weit wir schon entfernt sind oder ob wir das schon in 2 Wochen haben. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, Ralf, aber ich glaube, wir haben ziemlich genau 1100 oder etwas mehr als 1100 Personen, die auf Strava schon in unserem Bestzeit-Club sind.
Ja, und der Nachteil ist halt auch, wenn du in einem Bestzeit-Club bist oder in einem anderen Club und an einer Challenge teilnimmst, aber kein zahlendes Mitglied bist bei Strava,
genau,
dann kannst du nur 3 Challenges ever bestreiten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt schon eure 3 Challenges bei irgendwelchen anderen Dingen verballert habt, dann seid ihr leider nicht mit im Boot. Und das wäre schade. Deshalb haben wir halt den neuen Club gegründet, damit eben alle teilnehmen können. Und so haben wir erstens eine bessere Übersicht, wer alles da drin ist. Und sagen wir mal so, das, was so in unserer Gruppe, also in der Bestzeitgruppe gelaufen wird, dann schaffen wir die 77.000 Kilometer locker. Ja, wir haben natürlich ein Handicap, wir müssen Philipp mit durchschleppen, ja, weil ich natürlich jetzt noch mal dann mal kurz in die Statistik reingeguckt habe, ja, und besagter Felix Blinke ist in dieser Woche 25 Minuten mehr gelaufen als du. Was ist da los?
Jetzt
kommst du schon in Erklärungsnöte.
Das liegt nach wie vor noch daran, dass ich nicht alle meine Trainingseinheiten online stelle. Aktuell Stand Mittwoch bei 78 Kilometern. Aber ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht spaßeshalber zumindest mal in Kenia diese 4 Wochen komplett transparent gestalte. Das heißt, ich würde voraussichtlich... Naja, wir können es eigentlich mit der Anreise machen. Vielleicht ab Sonntag dann. Wir kommen erst Samstag nach den Nairobi an. Ab Sonntag dann vielleicht alles mal online stelle, damit ihr
einen Session
Blick bekommt.
Flughafen auf dem Weg zu Gate 57.
Wird auch getrackt. Also für alle Leute, die da mitmachen. Diese Gruppe, wir haben sie jetzt noch auf privat gestellt aktuell, die wird ab Freitag, werden wir die öffentlich machen. Ihr müsst dann beitreten, Coffee Circle X Bestzeit Challenge, so haben wir die Gruppe genannt. Ihr werdet das an einem Profilfoto erkennen, einem sehr sympathischen Profilfoto, wo ihr 2 sehr euch gut bekannte Personen drauf erkennen könnt. Und alle Personen, die beitreten und natürlich auch laufen, sind quasi dann auch im Lostopf mit dabei, vorausgesetzt, wir schaffen diese 77.000 Kilometer. Das Ganze läuft bis zum 25.03. Ich bin da natürlich sehr zuversichtlich. Falls wir das sehr früh schon schaffen, müssen wir auch was überlegen, ob wir da nochmal preisemäßig aufstocken und eine neue Challenge daraus noch machen. Aber wir lassen uns jetzt erstmal überraschen, wie viele Leute überhaupt mitmachen. Und who knows, also wer weiß, vielleicht läuft das ja so cool und ihr habt da auch Bock dran, euch da ein bisschen mit einzubringen, dass wir da zukünftig hin und wieder mal eine neue Challenge kreieren. Das ist jetzt erstmal ein Versuch und wir freuen uns natürlich, wenn viele von euch mit dabei sind. Und in diesem Sinne, Ralf, bin ich eigentlich, was meinen Zettel hier anbelangt, glaube ich, ziemlich zuversichtlich, dass wir das halbwegs verständlich erklärt haben.
Und bei weiteren Nachfragen poste ich nachher noch die private Handynummer von
Felix Blinke.
Ja, aber auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt das verstanden, aber ich glaube, so schwierig ist es ja auch nicht. Für uns war es jetzt schwieriger, das zu verstehen, weil ihr wisst schon, ne, das mit dem Sauerstoff und der Schuld und dann gerät man in Sauerstoffschuld und dann wird das ein bisschen schwierig. Ihr versteht das schon.
Wir können ja kurz einen Funfact vielleicht noch droppen. Ein Funfact ist, dass wir uns mit diesem Strava-Thema und Herausforderungen für viele Menschen doch jetzt die letzten 1-2 Wochen sehr intensiv damit beschäftigt haben. Ich bin kein zahlendes Strava-Mitglied, aber ich glaube, selbst du, Ralf, hättest jetzt keine Herausforderung für so viele Menschen machen können. So eine normale Gruppenherausforderung ist, glaube ich, für 25 Leute. Und wenn du als Unternehmen dich auf Strava listest, um so richtig große Challenges zu machen, dann musst du aber leider dafür auch 20.000 Euro bezahlen. Und das war bei uns aktuell noch nicht drin. Also wer weiß, vielleicht wenn wir noch viel mehr Werbung machen zukünftig,
ja,
wer weiß.
Das müsst ihr verstehen, dann hätten Felix und Philipp ja Eco fliegen müssen und das wollten sie nicht. Jawohl! Es ist übrigens 18 Uhr. Ja, wir haben noch eine ganz spannende Frau für euch, ja, in der Warteschleife jetzt schon, deshalb müssen wir uns ein bisschen sputen. Ja. Es geht um Motivation, um Motivationstraining, um Herangehensweisen an alles Mögliche. Es könnte laufen sein. Ja. Und das ist jemand, den du, Philipp, aus der Adidas-Bubble ganz gut kennst.
Richtig.
Ja, und ich glaube, das wird ganz spannend.
Genau, es ist Kaya Schöpf. Sie ist sehr, sehr vielseitig. Sie ist Outdoor-Athlet, Mental-Coach, Sportsmodel. All das findet ihr auch auf ihrer Website. Und wir freuen uns jetzt auf das Gespräch mit ihr. Bis gleich.
Ja, dann sagen wir erstmal herzlich willkommen in unserer kleinen vertrauten Runde, Kaya Schöpf. Ihr müsst wissen, ihr Lieben, wir haben sie jetzt schon ein bisschen, sagen wir mal, aufgewärmt. Ja? Wir haben sie von rechts nach links und oben nach unten zum Auto und zurückgejagt. Ja, weil man ja ein paar Dinge beachten muss, leider, wenn man Aufzeichnungen mit Ton macht, weil das Problem beim Fernsehen ist schon immer der Ton und beim Podcast ist sowieso der Ton das Problem. Und dann muss man noch einen Kopfhörer und einen Adapter und hast du nicht gesehen, ja. Fühlst du dich jetzt gut aufgewärmt, Kaya, und bereit?
Ich bin auf jeden Fall, habe meine Sprints gerade hingelegt, bin aufgewärmt, bin bereit und ja, ich bin halt nicht so das Technikwunder, aber das macht nichts. Kann ja nicht alles können.
Ja, und du hattest eben, weil wir ein bisschen zu spät waren ja leider, das hat mir ja gerade schon gesagt, ja, hattest du so einen schönen Satz über Philipp Flieger und dass er gerne spricht und so. Ja, jetzt tut er auch verwundert,
ja, ich lache mich so. Ich habe extra vorgekocht und bekomme gleich Besuch, aber ich habe alle vorgewarnt, Podcast mit Philipp Flieger könnte etwas
dauern. Kann zwei Stunden länger dauern.
Das heißt, jeder ist vorgewarnt, genau, etwas, so zwei Stunden, Pi mal Daumen.
Das freut natürlich unsere ZuhörerInnen, weil du musst wissen, die wahrscheinlich fast Mehrzahl hört tatsächlich unseren Podcast, während sie am Wochenende ihren, wie auch immer der aussehen mag, ihren langen Lauf machen. Und da haben wir schon des Öfteren jetzt doch die Wünsche geäußert bekommen, dass wir zu kurz sind, dass 1 Stunde 15 oder 1 Stunde 30 einfach viel zu kurz ist. Insofern ist das natürlich Wasser auf die Mühlen von denjenigen. Aber nee, keine Sorge, wir werden das jetzt nicht überstrapazieren. Das ist ja eh cool, dass das jetzt so spontan geklappt hat. Wir hatten schon lange eigentlich mal bei uns zumindest intern auf der Agenda, dass wir so ein bisschen auch über mentales Training und solche Dinge sprechen wollen. Und da hatte ich dich schon länger im Hinterkopf, aber wie du ja weißt, ist es bei uns fast der Standard. Ralf kann das zumindest bestätigen, dass wir Gäste gerne mal in der Woche der Aufnahme anfragen, ob die gerade mal Zeit und Lust haben. Und deshalb schon mal vielen Dank, dass du dir jetzt spontan heute Abend noch die Zeit genommen hast, obwohl du ja auch schon andere Pläne noch heute Abend hast. Ich habe schon eingangs eine kurze Intro zumindest gemacht, was du alles bist. Also das können die Leute auch nochmal nachschauen auf deiner Website. Du vereinst ja viele Rollen auf dich, sage ich jetzt mal. Du hast auch eine interessante sportliche Vergangenheit. Ralf hat natürlich als professioneller Sportjournalist natürlich auch seine Hausaufgaben gemacht. Und dem ist das natürlich auch nicht entgangen. Nimm uns mal kurz mit, Kaya, deine sportlichen Anfänge haben auf jeden Fall ja mal mit Wintersport zu tun.
Also meine ganz sportlichen Anfänge fingen auf dem Rücken der Pferde an, aber das ist Gott sei Dank nicht so bekannt geworden, da war ich auch nicht sehr erfolgreich. Genau, ich habe eigentlich als Kind immer schon alles ausprobiert und alles gemacht und war aber tatsächlich lange Zeit im Reitsport aktiv, bevor ich dann irgendwann, klar, Pubertät, also es ist unheimlich viel Zeit, abgesehen von dem Geld, entschieden habe, ich bin in den Bergen aufgewachsen, also liegt es ja nahe, dass man irgendwo sich doch mal in den Wintersportarten probiert. Ich habe keine alpine Karriere, ich war nie im Gau, wie die meisten, die hier aufwachsen, bin dann auch zwischendurch mal 2 Jahre Snowboard gefahren, habe aber dann wirklich so meine Liebe für das Ski-Freestyle-Fahren entdeckt, relativ spät, also mit 17. Und habe dann noch mein Abi gemacht und mich dann wirklich erstmal komplett dem Sport gewidmet, ja.
Da muss man jetzt dazu sagen, Freestyle, Ski, weiß nicht, wer jetzt alles zu Hause da konkret, genau, konkrete Bilder vor Augen hat. Ist es olympisch, richtig?
Es ist inzwischen olympisch, ja, also seit Sochi 2014 ist es olympische Disziplin. Ski Freestyle besteht zum einen aus der Disziplin Halfpipe fahren, also das ist diese halbe Röhre sozusagen, übersetzt auch, die meisten kennen es aus dem Snowboard, wobei es ja jetzt schon auch immer bekannter auch wird auf Ski, und Kicker fahren, also ein Parcours aus verschiedenen Schanzen und dazwischen stehen Rails, das sind so Eisengeländer, über die man dann auch rutschen kann, Tricks drauf machen, runter machen, also Tricks sind immer sich drehen, in der vertikalen oder horizontalen, also da gibt es alle möglichen Formen, und das sind so die zwei Ski-Freestyle-Disziplinen. Nicht zu verwechseln mit Buckelpiste fahren und Aerial-Schanzen. Das sind so, gehört irgendwo dazu, aber sind andere Disziplinen.
Und auch nicht mit Freeride zu verwechseln.
Freeride, genau, und Ski-Cross, das ist auch nochmal, genau. Freeride ist nicht olympisch und findet eigentlich nur im Gelände statt, mit im besten Falle viel Schnee, den wir ja aktuell nicht haben.
Ja, da sagt der Läufer Philipp Flieger immer, Mensch, das mit dem Schnee, das nervt mich, ich muss nach Kenia.
Ja, ja, ich
weiß schon. Wie sieht es denn bei dir mit Laufen aus?
Ja, Laufen war ganz untypisch für eine Ski-Freestyle-Fahrerin, also eigentlich immer schon eine tatsächliche Leidenschaft. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich erst bei diesem Hype Trailrunning aufgesprungen bin, sondern wenn man in den Bergen aufwächst, läuft man halt auf Trails. Also das war für mich, ich gehe eine Runde joggen, heißt halt hier eine Runde die Berge rauf und runter. Und das habe ich eigentlich schon immer gemacht. Irgendwann, als ich dann aktiv war im Wintersport, war es natürlich für mich eine Möglichkeit, an der Grundlage zu arbeiten. Und ja, als das im Skifahren wieder weniger wurde, habe ich mich doch dann auch mal an eine Langdistanz gewagt und an verschiedene Berglauf- oder Trailrun-Events, aber mehr oder weniger eigentlich immer nur zum Spaß, wobei ich zu ehrgeizig bin, um dann irgendwas zum Spaß zu machen.
Ich hab Ralf schon angeteasert, weil das ist bei uns hier im Podcast, musst du vielleicht wissen, auch so eine, wie soll ich sagen, never-ending Story. Also Ralf ist wesentlich vielseitiger sportlich unterwegs als ich. Er ist nämlich Triathlet und ich kann halt hauptsächlich laufen und sonst bin ich da, das ist eine Inselbegabung, sagen wir mal. Ne? Ansonsten bin ich sportlich, jetzt ist da nicht so viel übrig. Ralf schließt für sich aber kategorisch eigentlich aus, dass er mal einen Marathon läuft, wenn überhaupt, vielleicht mal in einem Ironman, also dann in der gesamten Abfolge, dass es dann halt das notwendige Übel ist, was man halt einfach mitmachen muss. Ich habe natürlich schon in unserem Vorgespräch gesagt, dass du tatsächlich das schon gemacht hast und ich hatte überlegt, ich glaube, ich war ja an der Strecke damals auch, ich weiß aber nicht mehr, ob es 2016 oder 2017 in Frankfurt beim Marathon war.
Es war 2017 in Frankfurt und Ralf, ich kann absolut mitfühlen, ich habe das auch nicht ganz freiwillig gemacht. Also ich habe auch Triathlon schon probiert, Tegernsee-Triathlon, mega schön, war da sogar gar nicht so schlecht. Ich wollte eigentlich schon fahren und dann bin ich, glaube ich, sogar in meiner Altersklasse, die habe ich gewonnen und gesamt sogar Zweite oder Dritte geworden, also sehr überraschend. Und diese Marathon-Geschichte, also ich muss zugeben, das war, glaube ich, echt nach, das war Berlin City Run, ja. Philipp, Frühsommer 2017 und nach, ich bin ganz ehrlich, 2-3 Bier, irgendwann Adidas Runbase, ja Kaya, komm, Berlin Marathon und das ist so unterhaltsam und da stehen so viele Leute und überall Musik und es vergeht wie im Flug und das kannst du auf jeden Fall mitmachen und ich dachte mir, ja gut, so halbwegs fit bin ich ja und 6 Wochen, glaube ich, hatte ich dann auch noch irgendwie und dann habe ich mich überreden lassen. Also es war auch nicht ganz freiwillig, Ralf. Das Schlimme war nur, ich bin dann krank geworden für den Berlin-Marathon und musste dann Frankfurt laufen und der war stinklangweilig.
Ja, das aber ist schön, dass du das sagst, weil das ja der Marathon ist, den ich in meiner früheren Funktion dann verantwortet habe, also die Übertragung, und wir den natürlich auch übertragen haben. Aber du hast natürlich vollkommen recht.
Es passiert nicht viel.
Dass das halt, ist, ja, vor allen Dingen, wenn du ja an der eher schwierigen Stelle umdrehst, also in Höchst irgendwo, da ist es jetzt nicht so rasend schön. Nee. Ja, und es ist irgendwas, je nach Streckenführung, die hat ja ein bisschen gewechselt seitdem auch, zwischen Kilometer 30 und 40. Da könnte man vielleicht mal den ein oder anderen Anfeuerungsruf
Mainzer Landstraße
gebrauchen. Ist Philipp hat alles gegeben. Philipp, ich weiß noch, du und Felix Binke, also ihr habt alles gegeben. Das Problem war nur, ich habe mich tatsächlich eine Woche vorher muskulär ein bisschen irgendwie gezerrt. Und das Schlimme war, mir ging es so gut, aber ich hatte solche Schmerzen. Ich weiß, ich habe euch noch zugerufen. Ja, mir geht's ja so gut, ich bin ja so fett, aber mir tut alles weh. Und nee, ihr habt wirklich alles gegeben, das weiß ich noch, ja.
Genau deshalb sollt ihr den Mist ja auch nicht machen. Ja, es reicht ja auch, wenn man einfach läuft. Man muss ja nicht gleich Marathon laufen. Ja, das ist ja überhaupt nicht notwendig. Ja. Wir wollen ja heute einen kleinen Fokus zumindest mal auf deine andere Profession legen, nämlich auf die als Mentalcoach. Mhm. Das heißt, da geht es ja so, sagen wir mal, grob gerechnet um das Thema Motivation. Philipp, ich weiß, dass du oft auch in den Zuschriften, die wir auf unsere Folgen bekommen, diese Fragen nach, Mensch, wie schaffst du das immer wieder, dich da morgens hinzustellen und wieder einen Anlauf zu nehmen und wieder einen Anlauf? Und es sind ja immer längere Anläufe, weil deine Sportart nun mal so ist, dass man sie nicht jedes Wochenende betreiben kann. Da sind immer sehr viele Fragen dazu, weil sich das viele nicht so vorstellen können, wie das für einen Profiathleten ist. Ja, also wie ist es, wenn du heute Morgen nicht aufgestanden wärst?
Ja.
Dann hättest du ausgeschlafen und es wäre schnuckelig gewesen.
Also, Ich bin sehr gespannt, was Kai jetzt gleich sagt, weil ich kann das natürlich aus einer total unprofessionellen Sicht nur schildern, wie sich das für mich anfühlt, warum ich manchmal so Dinge mache, sage ich jetzt mal. Oder immer noch, irgendwann wird der Quatsch dann wahrscheinlich auch mal vorbei sein. Aber also bei mir ist es so, tatsächlich war es eher die Nachmittagseinheit heute, Ralf. Ich habe gestern habe ich ja Hertha trainiert, Dienstagmorgen, Leute auf Strava, ihr könnt das ja nochmal nachverfolgen, das Fahrtspiel, habe ich Hertha trainiert, dementsprechend war ja klar, heute Morgen ist erstmal irgendwie eine Stunde mehr oder weniger locker laufen angestanden, klar fühlst du dich da jetzt nicht geil, wenn du da laufen gehst irgendwie, du bist natürlich noch ein bisschen zerschossen von gestern, aber das war nicht das Problem, war tatsächlich heute eher in dem sehr, sehr vollgepackten Tag zur zweiten Einheit nochmal rauszugehen und dann halt nochmal, auch wenn es nur 10 Kilometer sind, sich nochmal rauszubegeben, es war kalt, du hattest eigentlich noch genügend andere Sachen irgendwie zu tun und das funktioniert bei mir deshalb, glaube ich, relativ gut, wenn man halt ein für sich, wie auch immer das aussehen mag, aber wichtiges Ziel definiert hat. Wenn ich jetzt sage, ich laufe nur just for fun, das will ich jetzt gar nicht irgendwie bewerten, das ist auch vollkommen legitim, aber dann wäre ich, glaube ich, zu mir selber gnädiger, auch ab und zu mal zu sagen, wenn man sich halt einfach irgendwie müde fühlt oder man halt einfach noch andere Sachen zu tun hat, dass man sagt, komm, heute ist nicht so schlimm, heute lassen wir mal aus, morgen laufe ich wieder. Das funktioniert natürlich aber nur bedingt, wenn man einen sehr strukturierten Trainingsplan verfolgt, weil man irgendein, wie auch immer, großes Ziel vorhat, dann zieht man das halt durch, weil du dann weißt, nee, ist wichtig und gehört dazu, jede Einheit zählt. Und dann mache ich das. Aber ich bin jetzt gespannt, wie Kaya das erklärt, beziehungsweise was da sonst so Faktoren sind.
Ja, ich glaube, also es ist also ganz wichtig vorab bei allen mentalen Themen, dass man immer so einen individuellen Weg für sich findet. Also wie du schon sagst, du machst es halt so und dann macht es aber ein anderer Profiläufer so und der nächste, der nur amateurmäßig läuft, so. Also es ist ganz wichtig für sich selbst wirklich einen Weg zu finden, der für einen selber passt, weil nur dann steht man auch dahinter. Und da rate ich auch immer echt voll viel auszuprobieren, Dinge zu lesen, wie es andere machen und sich dann so irgendwie so seinen Werkzeugkoffer zu basteln. Und klar, im Profisport, ich arbeite da ganz gerne mit so einer Pyramide, die muss ich auch zugeben, die habe ich von einem Triathleten geklaut. Ich meine, die haben unheimliche Pensen an Training, das ist wirklich gigantisch. Und der hat es so beschrieben, also die Basis in dieser Pyramide ist immer die Freude oder die Leidenschaft. Ja. Also, und ich glaube, das ist schon auch so, Philipp, wenn du gar keinen Bock mehr auf Laufen hättest, dann könntest du das auch nicht mehr als Beruf ausüben. Also die Basis ist, glaube ich, echt... Die Freude oder die Leidenschaft, die wir eben an der Sportart haben, diese kindliche Freude, warum ich vielleicht irgendwann mal zum Kicken angefangen habe oder warum ich einfach schon gerne immer laufen gegangen bin oder warum ich gerne einfach geritten bin, ist egal was, aber es ist so eine kindliche Freude, die vielleicht immer wieder mal so hochkommt und die ist eine ganz wichtige Basis. Aber wie du sagst, vollgepackter Tag, es ist arschkalt draußen, Entschuldigung, ungemütlich, so gar keinen Bock mehr rauszugehen. So, und dann kommt jetzt genau das ins Spiel, was du beschrieben hast. Dann helfen Ziele. Und natürlich, die Ziele sind bei einem Profisportler oft irgendwo Olympische Spiele, dann gibt es vielleicht eine WM, also es gibt dann so Teilziele, Zwischenziele, kurzfristige Ziele. Es gibt vielleicht, wenn man es sehr professionell macht, wirklich auch Wochenziele, Tagesziele, Monatsziele, also dieses Runterbrechen und warum mache ich das? Um immer wieder auch einen Erfolg zu haben. Weil wenn jetzt in vier Jahren die Olympischen Spiele sind, also das ist schon, wenn ich dann erst da vielleicht Erfolg habe, kann ziemlich deprimierend sein. Das heißt wirklich Ziele, die auch zu erreichen sind, gibt es das SMART-Prinzip. Aber das glaube ich, wird jetzt, kennen vielleicht viele von euch, die zuhören. Also das SMART-Prinzip, ansonsten mal googeln, man kennt es aus der Wirtschaft, funktioniert da ganz gut. Und in die Ziele kennst du wahrscheinlich auch, dass du dir manchmal denkst, so, also irgendwie, ganz ehrlich, mir ist dieser ganze Sport und Wettkampf, mir ist alles, ich habe einfach keinen Bock mehr und nee. Und dann ist es halt im Profisport so und das hat der Triathlet ganz schön beschrieben, es ist dein Job. Wie jeder andere normale Mensch, der am Tag, ich weiß nicht, als Lehrer arbeitet, als Verkäufer arbeitet, egal in welchem Beruf, du musst deinen Job ausführen und da führt kein Weg dran vorbei. Und das ist natürlich bei dem Profisportler leichter, weil klar, der verdient sein Geld damit und wenn irgendwie die Freude gerade nicht mehr da ist oder die Ziele, dann ist es einfach dein Job. Du hast dich dazu entschieden, das zu machen. Und das allerletzte, wenn selbst das nicht mehr zählt, und das beschreibt er ganz schön, das ist der Wille. Und ich glaube, der Wille, so an der Spitze von der Pyramide, ist wirklich das, wo sich oft die Spreu vom Weizen trennt. diejenigen, die da wirklich diesen Eisenswillen mitbringen, die dann auch in so einer Trainingseinheit doch nochmal drüber gehen und doch nochmal ein Quäntchen drauflegen. Also das ist, glaube ich, das, was oft den Unterschied macht. Und so hat der so seine Motivation beschrieben. Und deswegen frage ich auch ganz oft, so was ist denn wichtiger, Wille oder Herz, um sich zu motivieren? Und das ist dann bei so einer Keynote gehen dann meistens 50-50 Hände hoch. Und das passt auch ganz gut, weil ich glaube, es sollte ausgewogen sein. Also so das Herz, die Leidenschaft für etwas, aber auch einfach der Wille, die Disziplin. Ich möchte das jetzt einfach tun für mich. Ich habe mich dazu entschieden und ich ziehe das durch.
Jetzt müssen wir natürlich erstmal klären, wer ist dieser schlaue Triathlet, ja, weil das ist
ja. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich habe gehofft, du fragst mich nicht. Ja, wir kriegen es raus. Ich habe es aus einer Biografie geklaut. Wir finden es raus, ja.
Ja, wir machen es doch noch ein bisschen wissenschaftlicher, ja, weil ich habe ja sowas auch mal studiert. Man unterscheidet ja grob zwischen intrinsischer, ja, also in mir selbst vorhandener Motivation und extrinsischer Motivation. Das ist erstmal eine grobe Strukturierung, ja. Aber das sagt ja schon eine Menge aus, ja. Das heißt, wenn ich externe Ziele habe, und jetzt kommen ja wieder bald die Zeiten des im Frühjahr wieder joggen gehen und da 99% der Motivation in diesen Zeitungen wird runtergebrochen auf Abnehmen. Ja, das habe ich noch nie verstanden, warum das so ist, weil damit instrumentalisiere ich ja Sport treiben und vor allen Dingen halt auch Laufen immer in Richtung Abnehmen. Das ist, um es mal auf Deutsch zu sagen, Bullshit. Ja, weil man wird nie ein durchgängiges Motiv Sport treiben nur auf der Motivationslage, ich will abnehmen, entwickeln können. Ja. Du musst einen Teil der intrinsischen, also der eigenen Motivation, ich gehe jetzt raus, weil es Spaß macht. Du hast von kindlicher Freude gesprochen, ja, weil es Spaß macht, erstmal draußen zu sein. Ja, was ich jetzt da draußen mache, ob ich jetzt, was ich besonders schlecht kann, als Kunstlaufen oder Dressurreiten oder Laufen oder Radfahren oder Schwimmen mache, ist erstmal wurscht. Ja, sondern es geht ja erstmal darum, dass ich sage, okay, ich habe Spaß daran, mich zu bewegen. Ja, und dann bin ich schon sehr, sehr, sehr weit in diesem Kosmos des intrinsisch Motiviertseins. Mhm. Ja, ich komme gleich noch mit einer anderen Unterscheidung, die dann, glaube ich, so die Alltagsathleten von den Profiathleten unterscheidet, wie Herr Flieger einer ist.
Absolut. Also extrinsische und intrinsische Motivation ist unheimlich wichtig. Ich habe ja lange bei der TSG Hoffenheim auch gearbeitet und auch da haben wir im Nachwuchsleistungsbereich am Anfang immer so Tests gemacht und einfach mal so ein bisschen geguckt, okay, wie sind die Jungs orientiert? Und man sagt im Leistungssport ganz klar, dass eine zu sehr extrinsische Motivation, also das Abhängigmachen von äußeren Meinungen, unheimlich gefährlich ist, weil ich kann sie nicht kontrollieren. Das heißt, die intrinsische Motivation, ich tue das für mich, weil es mir Spaß macht. Ich tue das für mich, ist ja auch okay, weil ich sage, okay, ich habe einfach gerade aus gesundheitlichen Gründen, muss ich gesünder leben. Dann kommt es wirklich von mir und das ist auch was ich kontrollieren kann. Aber etwas zu tun, weil vielleicht extern da irgendwelche Erwartungen sind, die können sich auch jederzeit verändern und darauf habe ich ganz wenig Einfluss. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, wirklich zu gucken, okay, was motiviert mich und für meine Ziele, unabhängig von der Meinung anderer, weil auf die habe ich keinen Einfluss.
Das kann ich auch unterschreiben, weil es ist ja sowas, wenn man mal irgendwann ein gewisses sportliches Level erreicht hat, kann man sich natürlich nicht komplett davon freimachen, dass man in einer Art von vielleicht mediales Interesse gerät, Öffentlichkeit, dass man vielleicht irgendwann natürlich auch Sponsoring-Verträge unterschreibt, dann spielt natürlich oftmals Geld im Zusammenhang mit deiner Leistung auch immer eine Rolle. Das kann natürlich in verschiedene Richtungen ausschlagen, in die Richtung, der Sport läuft nicht, du hast nicht mehr genügend Geld, um deinen Sport auszuüben, oder in die Richtung, du siehst, okay, wenn ich sportlich sehr gut bin, kann ich sehr viel Geld mit meinem Sport verdienen. Das sind aber beides keine Faktoren, die in deiner Motivation eine wirkliche Rolle spielen sollten. Sich davon komplett frei zu machen, ist aber nicht ganz einfach. Aber am Ende des Tages ist es immer noch so, auch nach den ganzen Jahren, wo ich diesen Sport jetzt mache, das Geld, was du mit deinem Sport verdienst, auch wenn es dein Job ist, das ist nicht das, was mich aufstehen lässt jeden Morgen oder wo du dann sagst, das ist das, was dich jetzt rausträgt, um in der Kälte morgens schon trainieren zu gehen, sondern das ist immer noch das, weil man halt daran glaubt. Und das ist auch der Punkt, wo ich schon öfters, glaube ich, auch mal gesagt habe, das wäre, glaube ich, der Punkt, wo ich tatsächlich auch bereit bin, dann die Karriere zu beenden. Verletzungen mal außen vor gelassen, wenn du selber nicht mehr das Gefühl hast, dass du noch schneller laufen kannst. Weil damit würde diese komplette Grundlage fehlen, warum ich diesen Wahnsinn mache. Man kann es ja eh schon kaum Leuten erklären, warum man 200 oder teilweise mehr als 200 Kilometer in der Woche rennt, um in einer auf einer Streckenlänge von 42 Kilometern vielleicht noch eine Minute schneller zu laufen. Also grob gesagt anderthalb Sekunden auf einen Kilometer. Das ist ja absurd. Das ist wirklich verrückt. Eigentlich. Da darf man gar nicht so viel drüber nachdenken. Aber das ist halt der...
Danke, dass du das nochmal gesagt hast. Absurd. Ich schreibe auf.
Ja. Absurd. Ich hätte es auch gerne nochmal also, schwarz auf weiß.
Da darf man ja eh nicht so viel drüber nachdenken, dass dieser Aufwand und was man da betreibt eigentlich komplett bescheuert ist. Aber es ist halt nun mal so, wie du sagst, Leidenschaft und Herz. Das ist der Sport, der halt mit dir in Verbindung steht. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendeine Art von wahrscheinlich auch sportliche Begabung. Nicht jeder findet seinen Sport. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, jeder Mensch hat irgendwas, was ihm als Bewegung wahrscheinlich Spaß macht. Und manche sind dann vielleicht mit ein bisschen mehr und manche mit auch weniger Talent gesegnet. Aber wenn es dann halt mal so weit ist, dass man damit auch vielleicht sportliche Ziele verbindet, dann geht es ja nur darum, ob du selber daran glaubst, dass du dich da noch verbessern kannst. Und der Punkt, meine Karriere zu beenden, wird der sein, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich kann nicht mehr trainieren, ich kann nicht mehr härter trainieren und ich kann dann auch nicht mehr schneller laufen oder meine bescheidenen Talentmöglichkeiten sind ausgereizt. Und das ist dann der Punkt, wo ich dann auch sage, okay, jetzt ist dann auch Zeit, da ein oder vielleicht auch zwei Schritte mal Abstand davon zu nehmen, weil es macht halt so auch keinen Sinn mehr dann.
Genau, und dann kommt die Umorientierung und der Fokus auf neue und andere Ziele. Weil mit den Zielen, die du dann bisher hättest, dann würde sehr viel und sehr große Frustration natürlich mit einhergehen. Und dann muss man überlegen, okay, gehe ich vielleicht neue Wege? Man steht dann an der Weggabelung und ich glaube, das ist auch wichtig, den Punkt zu erkennen.
Und dann gibt es ja beim Laufen halt diese Unart, ja, die sehr, sehr viele Läuferinnen und Läufer haben. Sie müssen erst die Uhr an ihrem Handgelenk abgedrückt haben, eher können sie keinen Fuß vor den anderen setzen, als hätte es eine motorische Schwelle, dass man nicht laufen kann, bevor die Uhr nicht läuft. Ja. Weil du ja auch gesagt hast, Kaya, Trailrunning und so weiter. Ich hoffe, du läufst da ohne Uhr oder läufst du da mit Uhr?
Also,
um sich mal frei zu machen von diesem Diktat der Zeit.
Okay, ich gebe es zu, hier ist sie, meine Uhr, ich habe sie am Handgelenk. Aber pass auf, ich habe bis vor 3 Jahren hatte ich nicht mal eine Sportuhr und habe dann eben mit Sunto einen super Partner gefunden. Allerdings hatte ich davor keine Uhr und mir war das am Anfang, als ich da auch noch mehr in diese Läuferszene so über Adidas reinkam, zum Beispiel total peinlich, weil ich wusste nicht, was eine PB ist. Ich habe dann immer so getan, als ob ich weiß, wovon sie alle sprechen da, ja, aber so Community Runs oder keine Ahnung, Philipp Flieger bei den Adidas Runners, bla bla bla, Frage, deine PB. Ich hatte keine Ahnung, was eine PB ist. Und das heißt, für mich war das Thema total fremd und es war interessant, weil auch meine Marathonvorbereitung 2017 habe ich ohne Uhr gemacht. Mhm. Hat mir auch dann mal tatsächlich diesen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich völlig overpaced bin und mich dadurch zerstört habe vor Frankfurt. Aber ich bin komplett ohne Sportuhr gelaufen. Also ich habe mich darauf vorbereitet mit extrem viel Gefühl und Gespür. Ich konnte auch bei diesen Community Runs, das war ganz interessant, tatsächlich immer sagen, welche Pace wir laufen. Die anderen hatten das an ihren Uhren, ohne dass ich eine Uhr hatte, weil ich ein extrem gutes Gespür für meinen Puls, für die Geschwindigkeit und für die Distanz entwickelt habe. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, immer mal wieder sich darauf zu besinnen, nicht was uns irgendwelche Computer sagen. Also ich finde es auch ganz schrecklich, da diese Schlafanalysen und so, ja. Und dann sehe ich in der Früh, oh, schlecht geschlafen, oh, jetzt geht's mir schlecht. Sondern darauf zu hören, habe ich heute gut geschlafen? Oder wie fühlt sich das Tempo gerade an? Oder wie, also gerade im Amateurbereich, glaube ich, ist es unheimlich wichtig. Klar, im Profisport muss man natürlich damit arbeiten. Aber auch da kann ich nur empfehlen, immer mal wieder auch, ja, vielleicht eine Einheit ohne Zeitmesser, ohne und auf das Gespür achten. Was passiert mit meinem Körper? Wie reagiert er? Wie ist der drauf? Was passiert gleichzeitig in meinem Kopf, wenn ich nicht die ganze Zeit eine Zeit sehe? Ich weiß nicht, Philipp, machst du sowas manchmal?
Manchmal nie.
Also, das Gute ist ja, inzwischen
wollte ich gerade verschwinden lassen.
Polaruhren, mehrere Vantages rumliegen. Das heißt, eine nicht geladen.
Wir hatten das Thema eben schon ganz gut, Kaya, um dich ja auch mitzunehmen, weil du das ja noch nicht gehört hast, was wir vorher gesprochen haben. Ja. Philipp wird mit mehreren Uhren am linken und rechten Handgelenk am Samstag nach Kenia reisen. Aber weil den armen Menschen, also den anderen Trainierenden in Kenia, die Uhren kaputt gegangen sind und er weiß um die existenzielle Not dieser armen Profiläuferinnen und Läufer.
Ja, ich hätte noch einen Haufen Sonnenbrillen auch. Hat. Ja, klar. Ich meine, gut, das ist jetzt nochmal was anderes. Insofern reißt mit ganz vielen Uhren darunter. Aber ja, ich glaube, ab und zu ist es gut, um das eigene Körpergefühl nicht zu verlieren. Und ich bin jetzt auch nicht der Typ, wenn ich irgendwie auf den Berg gehe, ich mache die Uhr schon oft an, aber ich drücke zum Beispiel nicht auf Pause, wenn ich oben eine Brotzeit mache. Also die Brotzeitpause ist dann einfach damit drin und es ist mir eigentlich relativ egal. Weil, naja, was soll ich denn auswerten? Ja, ich bin nicht mehr im Profisport, wenn ich mich jetzt auf was vorbereite, stimmt schon, dann gucke ich schon immer mal wieder auf Puls und auf die Distanz und auf bei mir Höhenmeter und so weiter. Aber unterm Strich im Amateurbereich, glaube ich, könnten es einige Leute wieder ein bisschen runterschrauben. Aber das ist auch ein Hype mit diversen Plattformen, wo da natürlich da die sich die Krone geholt werden kann und so weiter.
Ja, Ralf, genau.
Gerade eben haben wir noch unsere Strava-Challenge
vorgestellt, Ralf.
Und du weißt ja, was nicht abgestoppt ist, was nicht auf Strava ist, hat nicht stattgefunden. Ja? Insofern, nein, aber Spaß beiseite. Ich gebe euch da in dem Punkt vollkommen recht.
Muss man
genau, also ich glaube, wenn jemandem, die Frage kam ja auch schon häufiger, mich schreiben so viele Leute an, muss ich mir, was weiß ich, die Polar oder andere Hersteller Uhr so und so holen, um mit dem Laufen zu beginnen? Dann sage ich auch natürlich, ehrlicherweise, nee, musst du nicht, du musst erstmal anfangen mit Laufen, einfach so für dich. Aber ich denke mir dann schon, wenn natürlich eine Uhr, die dann, oftmals sind die ja dann auch nicht gerade günstig, ne, ein paar hundert Euro kosten, wenn es demjenigen hilft, sich dabei, das ist dann eine, das ist dann zwar eine extrinsische Motivation, aber eine Hilfe ist, an der er sich dann da ranhängt und sagt, okay, das ist einfach ein Belohnungsprinzip. Die Uhr zeigt mir an, ich laufe regelmäßig, meine Formkurve zeigt nach oben oder ich kann das auf Strava hochladen. Und wenn das dem hilft, dass er dabei immer so ein bisschen so eine Belohnung auch bekommt oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, dann ist es ja nicht verkehrt. Aber grundsätzlich bin ich natürlich auch bei euch. Man sollte sich natürlich jetzt auch nicht zum Sklaven dieser Uhren und der ganzen Daten, die damit geliefert werden, machen. Kaya, das Beispiel war ganz schön. Natürlich, in jeder von diesen High-End-Uhren kannst du heute deinen Schlaf analysieren lassen. Das hat alles auch sicherlich irgendwo seine Berechtigung. Aber man sollte auch nicht mehr komplett verlernen, in seinen eigenen Körper reinzuhören. Und es gibt Tage, da fühlst du dich halt scheiße beim Laufen, obwohl deine Uhr sagt, du hast vielleicht gut geschlafen oder whatever.
Ja, genau.
Auch das gehört halt dazu. Wir sind ja keine Maschinen. Und dann ist es natürlich auch angebracht, vielleicht einfach mal nicht so viel auf die Uhr zu gucken, sondern einfach mal 2 Schritte langsamer zu laufen. Und wenn es sein muss, halt auch mal 2-3 Kilometer weniger.
Genau. Und ich glaube, das ist irgendwie wichtig, dass man da nicht so ganz vergisst, auch mal auf seinen Körper. Der Körper schickt einem nämlich auch ein ganz spannendes Thema, gerade in der Sportpsychologie. Der Körper schickt uns unheimlich viele Signale und irgendwie haben wir teilweise so ein bisschen verlernt, auch auf die zu hören oder die wahrzunehmen. Und das sind klar zum einen körperliche Signale, aber auch Gefühle gehören dazu und so weiter. Und die auch ernst zu nehmen. Also die Signale haben eine Funktion. Die haben eine Funktion, dass sie uns auf irgendwas hinweisen. Und manchmal sind die vielleicht sogar sensibler oder feinfühliger als unser Handbordcomputer.
Ja. Handbordcomputer finde ich ein sehr, sehr schönes Wort. Ich würde es nämlich sofort in meinen aktiven Sprachgebrauch aufnehmen. Es gibt ja dann noch eine andere Unterscheidung, die, weil ich so ein schönes, was ist eine Überschrift von einem deiner Workshops gelesen habe, ja, A Gold Medal Mindset, ja. Aha. Also erstmal gibt es ja in der Psychologie eine grundsätzliche Einordnung der Dispositionen von Menschen, also von Sportlern reden wir jetzt ja hier. Und zwar auf der einen Seite Misserfolg meiden und auf der anderen Seite Erfolg suchen. Ja, da gibt es noch ein paar Abstufungen dazwischen, aber das ist ja so, sagen wir mal so, die Grundparameter der psychologischen Disposition, die jeder Sportler an sich wiederfindet oder weniger oder mehr an sich wiederfindet. Mhm. Wir bezeichnen uns ja hier immer als Hashtag Chancensucher. Mhm. Ja, das ist das eine, aber das andere ist ja, wie reagiert man dann tatsächlich in einer sportlichen Situation? Ja, also das heißt, wenn es dann ernst wird, ja, wenn ich an einer Startlinie stehe und da ist dann jetzt halt mein erster Marathon, was mache ich, ja? Philipp, wenn er seinen Qualifikationsmarathon rennt, ja, was passiert dann? Ja? Bin ich bereit dazu? Jetzt mal von der physischen Leistungsfähigkeit ganz abgesehen.
War das jetzt eine Frage an mich oder an Philipp?
Das war mehr ein Statement, ihr könnt darauf reagieren, okay. Oder? Wir beenden es jetzt hier einfach.
Nee, sehr spannend, die Unterscheidung in Misserfolg, Vermeider und Erfolgssucher. Und das Thema oder das Beispiel an der Startlinie. Ich glaube, Philipp kennt das Gefühl gut. Ich meine, es gibt die erste Startlinie, ja, oder die ersten Starts, die man hat in seiner Karriere. Und die sind natürlich Wahnsinn. Dann sammelt man an Erfahrungen und weiß, wie man vielleicht in gewissen Situationen besser mit umgehen kann, wie man gewisse Dinge kontrollieren kann, wie man sich auch mental auf etwas vorbereiten kann, wie man seine Gedanken kontrollieren kann, die Emotionen und so weiter. Aber, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, jeder Start ist immer wieder neu irgendwo mit diesem Kribbeln verbunden und mit diesen
auf jeden Fall
möglichen Komponenten, die passieren können, von denen du noch nichts weißt, aber die passieren können. Und ich glaube, wir reifen an Erfahrungen und ich weiß inzwischen, oh Gott, ich bin früher an Starts gestanden und habe Rotz und Wasser geheult. Das Gute ist, mit einer Skibrille hat man das immer nicht gesehen, gell? Aber das war ganz, ganz schlimm früher bei mir. Und ich glaube, mir hätte es extrem viel geholfen, da mal mit jemandem zu reden und mir Tipps zu geben. Jetzt im Nachhinein hat sich sehr viel erschlossen, was da passiert ist. Also war vielleicht auch sehr viel Misserfolg, Blamage zu vermeiden. Und dadurch kam natürlich eine große Verunsicherung und der Zweifel. Und der Zweifel, wenn kommt, das ist eigentlich, dann ist schon alles zum Scheitern verurteilt. Und ich glaube, man wächst an Erfahrungen und am wirklich Ausprobieren. Also du weißt es nicht, bevor du es nicht getan hast. Und man kann sich ein bisschen informieren, sich ein paar Tipps geben, aber dann auch einlassen auf die Situation. Und was ich ganz oft mit Sportlern oder ich frage dann immer, naja, was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte? Also was wäre das aller Schlimmste, was passieren könnte? Dann kommt vielleicht eine Antwort wie, ja, ich komme nicht ans Ziel. Sag ich, nee, das ist nicht das Schlimmste. Und dann geht es so weiter und also ist natürlich makaber, aber das Schlimmste, was passieren könnte, das ist so unwahrscheinlich, dass sich dann oft die Ängste, die man hat, ganz schnell relativieren. Und dann merkt man, ja, selbst wenn ich nicht ins Ziel laufe, und ich glaube, Philipp, da gibt es ja ein Paradebeispiel von dir, Berlin Marathon, als ich so krank war, ich durfte es dann mit anschauen, war nicht schön anzuschauen, aber unterm Strich, du hast es auch überlebt. Und ich denke, auch an der Erfahrung bist du wahrscheinlich brutal gewachsen nochmal.
Ja, das ist genau. Also natürlich eine der Erfahrungen, die jetzt sportlich betrachtet nicht zu den schönsten gehört. Aber vieles im Leben ist ja sehr punktuell betrachtet. Natürlich damals oder auch die Wochen danach hat sich da natürlich sehr viel darum gedreht und die Frage gestellt, ob man sich nochmal an den Marathonstartlinie stellen möchte oder nicht. Aber ich gebe dir recht, es irgendwann verblasst das, irgendwann hakt man das ab, irgendwann hast du auch das Gefühl gehabt, du hast A wieder, oder ich habe A wieder Lust auf Laufen, B auch wieder mich an Wettkämpfen sportlich zu messen. Und ja, rückblickend, ich bin immer sehr positiv, glaube ich, als Mensch, also irgendwie so negative Erfahrungen verblassen bei mir schneller als positive. Ich sag mal, positive bleiben bei mir immer präsenter. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass man das verarbeitet hat und dass solche Erfahrungen halt auch zum, nicht nur zum Sportler-Sein, zum Leben dazugehören und das ja nicht, weiß ich nicht, also solche Erfahrungen das Leben ja auch in gewisser Hinsicht bereichern, weil man halt, wie du sagst, merkt, es gibt viel schlimmere Themen, als ob du jetzt im Sport mal sowas mitmachen musstest oder nicht. Von dem her,
du hast es gerade ganz schön schon gesagt. Ich meine, dass es subjektiv in dem Moment natürlich eine Katastrophe ist, das steht außer Frage. Und das darf es auch sein. Aber oft, man braucht ja Strategien, die einem damit besser umgehen lassen mit so einer Situation. Und so der Blick aufs Große und Ganze, der ist oft total wichtig, weil der nimmt dann oft diese Macht, die so eine Momentaufnahme hat. Und es hilft einem ganz oft zu sagen, okay, das ist denn jetzt irgendwie, naja, gute 2,5 Stunden bei dir, bei manchen ein bisschen länger. Das ist ja eigentlich gar nicht so viel in Bezug auf mein ganzes Leben. In dem Moment, klar, schmerzt, aber es geht ja immer darum, Strategien zu finden, mit denen ich da besser umgehen kann. Und da ist so ein Blick aufs Große und Ganze immer ganz gut. Und da eben auch, ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Nö, kann wahrscheinlich nicht passieren. Insofern ab an die Startlinie laufen.
Wie war es denn, Philipp, als du danach dann den ersten Wettkampf wieder gemacht hast? Und was war das? Kannst du dich noch dran erinnern? Er muss nachdenken, er muss nachdenken.
Ja, das ist immer gut bei einem Audioformat, wenn man nichts sagt und nur denkt.
Also. Und hier an dieser Stelle kommt unsere Warteschleife.
Ja, also ich sag mal so, das war ja, der besagte Berlin-Marathon war 2017 im September.
Ja.
Und ich weiß, dass ich im Frühjahr 2018 bin ich Hamburg gelaufen. Ich bin auf jeden Fall in Barcelona noch im Februar einen Halbmarathon gelaufen. Ob ich dazwischen noch andere Rennen gelaufen bin.
Silvesterlauf gemacht?
Ja, das überlege ich auch gerade, ob ich da vielleicht in Trier noch gelaufen bin. Das könnte
Ist aber natürlich was ganz anderes, ne? So ein kleiner Silvesterlauf, genau. da steht halt das große selbst, Bild nicht, ne? Das ist dann was ganz anderes, ne?
Der Halbmarathon in Barcelona, also ich glaube doch, was ich glaube, ja, da war noch ein Zehner dabei in Bad Füssing, aber der Halbmarathon in Barcelona, das ist ja dann schon wieder was bisschen Größeres, ist noch kein Marathon, aber der ist natürlich auch international sehr gut besetzt. Da habe ich natürlich auch eine Aktion gebracht. Das hat, glaube ich, sehr viel Druck genommen, weil meine Erwartungshaltung so gering war, und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich die Story schon im Podcast erzählt, aber ich glaube nicht. So zum Thema professionelles Dasein.
Das, am besten ist immer, dass man erst richtig lacht über den Witz, den man erzählt.
Ja, mein damaliger Trainer war echt gut. Sauer. Aber das war dann natürlich auch so, dass zu der Zeit nach Rio so ein paar Sachen mit Adidas auch ein bisschen intensiver wurden. Und es kam so irgendwie im Frühjahr, ich glaube im Januar, da waren wir gerade im Trainingslager in Portugal, so eine Anfrage, ob ich Zeit hätte im Februar für ein Shooting. Und ich halt natürlich direkt gesagt, ja, klar, kein Problem. Aber irgendwo so im Hinterkopf gar nicht groß nachgefragt. Ich dachte, gut, Regensburg, Herzogenaurach, gute Stunde, easy going, wir machen da ein paar Fotos, fertig.
Ah, ich ahne es schon.
Irgendwann kam schon so von der damaligen, hier, Grüße gehen raus an dich, Karin. Du hörst auch ab und zu den Podcast, vielleicht hörst du auch diese Folge. Hat Karin Scheinert, eine Legende im Adidas-Kosmos, muss man sagen. 46 Jahre hat sie da gearbeitet. Kannte Adidas noch persönlich. Und eine meiner größten Förderinnen im Konzern gewesen, hat dann gemeint, nee, du, das wird was größeres globales Shooting, das wird vermutlich in Los Angeles stattfinden. Und ich so, oh, wann werden das genau? Ja, an dem Wochenende vom Barcelona oder in der Woche vorm Barcelona Halbmarathon. Und da habe ich gesagt, ja, das ist jetzt aber ein bisschen schwierig. Wie sollen wir das über die Bühne bringen? Kein Problem, wir organisieren den Business-Class-Flug, du fliegst da hin, und das war dann so, ich bin 10 Kilometer in Bad Füssing gelaufen, sonntags nach Hause gefahren, Montag ist sehr früh zum Flughafen gefahren, Montag nach L.A. geflogen, 4 Tage Shooting gemacht. Das war dann immer Sunrise und Sundowner-Shooting. Also das heißt, du bist immer um 4:30 in der Nacht aufgestanden, um dich...
Das ist aber nicht so schlimm, weil dann geht der
genau,
Jetlag nicht weg.
In der Mittagspause zwischen drei Stunden.
Dann bist du immer noch in der europäischen Zeitzone.
Mittagspause zwischen den 3 Stunden Shooting habe ich immer trainiert, auch Tempoläufe gemacht. Bin dann freitags über London zurückgeflogen, war samstags abends in Barcelona um 6 Uhr, bin noch 3 Kilometer Shakeout um den Hotelblock laufen gegangen, nächsten Morgen 5 Uhr aufgestanden, Bestzeit gelaufen.
Also ihr Lieben zu Hause, ihr müsst eure Laufvorbereitung ganz neu strukturieren. Ja, vergesst alles, was in Lehrbüchern drin steht. Ja, hier comes the ultimate recipe.
Maximal möglichen Stress in eine Woche packen.
Pack your day to the fullest. Ja, und dann stellt euch hin und denkt, okay, ich laufe jetzt mal hier.
Ich sag mal so, ich glaube, was geholfen hat, ist in dem Konstrukt, also es war natürlich eine total aufregende und für mich spannende Zeit mit diesen ganzen Erlebnissen. Die Zeit ist verflogen. Und gleichzeitig bist du in dem Flieger zurück, hast du dir gedacht, boah, das war jetzt doch ganz schön anstrengend alles, was du da alles verarbeitest und gemacht hast und noch trainiert und keine Ahnung. Und du hattest natürlich, oder ich hatte natürlich an dem Samstagabend keine sonderlich hohe Erwartungshaltung an dieses Rennen am Sonntag, weil ich lag in dem Hotel, 3 Kilometer gelaufen, 3 Steigerungen gemacht und habe halt gefühlt, als hätte ich einen Monat gearbeitet irgendwie gefühlt, so viel wie wir da in dieser kurzen Zeit geschafft haben, mit Zeit so ein Wechsel zweimal. Und hatte gedacht, ja gut, ich laufe mal morgen früh, mal gucken, was dabei rauskommt. Aber dadurch warst du irgendwie, oder war ich so, ich war so entspannt irgendwie. Also du warst so, ich bin 2 Kilometer losgelaufen, habe gemerkt, boah, ich habe geile Beine. Irgendwie total überraschendes Feeling, weil das hatte ich halt nicht erwartet, so nach der Woche. Und ab da war das ein Selbstläufer. Ab da nur noch Augen zu und Feuer frei und dann damals sogar Bestzeit gelaufen, ja.
Ja, also vor deinem nächsten Marathon gehen wir mal richtig steil abends.
Ja. Eine Woche lang.
Dann gucken wir mal, was da rauskommt.
Da hatte ich ein lustiges Erlebnis auch mit einem Läufer, David Schönherr. Ihr kennt ihn ja vielleicht. Und wir
selbstverständlich
hatten,
war schon hier.
Ach, der war schon hier. Ja, Grüße an David, falls du zuhörst. Ich muss es jetzt ausplaudern. Schweigepflicht ist dahin. Und zwar hatten wir auf Fuerte ein Event zusammen, eben auch mit Adidas und Sportcheck. Und ich weiß nicht warum, der hat noch nie in seinem Leben Aperol Spritz getrunken und das konnte ich halt einfach nicht glauben. Und das konnte ich nicht glauben. Und er hatte, glaube ich, eine Woche
später.
Doch, und eben schon. Und ich glaube, eine Woche später war Barcelona Marathon.
Da gibt es auch einen Marathon,
oder? Kann das sein? Oder war das auch? Genau. Und das war auch ein phänomenaler Abend und er ist auch am nächsten Tag heim oder direkt nach Barcelona und ich glaube, er ist dort auch eine Bestzeit gelaufen.
Ja.
Der Aperol Spritz.
Okay, wenn wir schon dabei sind, es war nicht meine erste olympische Distanz, aber es war meine erste olympische Distanz außerhalb von Europa stimmt auch nicht. Nee, jedenfalls, wir sind mit ein paar Leuten nach Israel geflogen, ja, um da einen Triathlon zu machen und gleichzeitig für einen Medizinerkongress da irgendwie zu drehen und Vorträge vorzubereiten und so weiter, bla bla. Ja, wir sind halt angekommen und gehen wir noch kurz eine Kleinigkeit essen. Ja, gehen wir noch eine Kleinigkeit essen. Gehen wir da auch noch eine Kleinigkeit. Ach ja, und hier ist die Bar. Ja, gehen wir in die Bar noch. Und dann kam ein sehr erfolgreicher Schwimmer. Ich sage jetzt den Namen hier mal nicht. Der in höherem Alter noch Weltmeister über 50 Meter Brust geworden ist. Jetzt können sich die ja der ein oder andere denken, wer es war. Und hatte ein Tablett voll, wie heißt dieses kleine lustige Getränk? Richtig Tequila hieß das, ja. Also ein Tablett voll, ja, ein Tablett voll. Die beiden Frauen, die dabei waren, waren schlau. Sie haben nicht so viel davon getrunken, sondern das meiste hinter sich an die Wand geworfen. Ja, aber wir Knallköpfe haben das natürlich getrunken. Jedenfalls waren wir dann zu Hause, als es morgens wieder hell war.
Und wann war der Wettkampf?
Ja. Yeah.
2 Tage später war der Wettkampf, ja. Und du hast gedacht, okay, das kann ja nicht funktionieren, ja. Das kann ja nicht funktionieren. Das funktioniert hervorragend, ja. Also, das sind alles don't do this ever, not at home, not in Israel, not anywhere in the world. Yeah. Aber, ja, ne, das sind diese schönen kleinen Geschichten, die den Druck wegnehmen, ja, weil sie den Fokus weglenken.
Absolut.
Das ist, ne, also um jetzt wirklich so eine kleine ernsthafte Wolte da wieder reinzubringen, weil das findet ja da statt. Man nimmt den Druck weg, dieses oh, was passiert da, sich Dinge ausmalen, genau, ja, weil man genau loslässt. Ja.
Und um das dann auch zu erklären, was dann halt mit dem Verhalten passiert, also das ist ja auch gerade so in meinem Bereich Verhaltenspsychotherapie und Sportpsychologie, ich beschreibe immer so ein Dreieck und du hast halt an einer Ecke die Kognitionen, deine Gedanken, an einer Ecke die Emotionen, deine Gefühle und an einer Ecke das Verhalten, also das, was du dann auch siehst. Und natürlich, wenn meine Gedanken sind, ach, das kann ja eh nichts werden und ja, ich bagatellisiere das, dann kommen die Gefühle von, oh, ich fühle mich sicher, weil es ist irgendwie kein Druck da, kein Anspruch da und ich mache jetzt einfach mal mit. Und was passiert ist? Natürlich, über mein zentrales Nervensystem lässt es auch meine Muskeln ganz anders arbeiten. Da kommt eine Entspannung rein, die funktionieren voll, jegliche kleine Anspannung ist raus und dementsprechend performt man dann auch. Und dementsprechend wirst du auch wahrscheinlich Beine gehabt haben, die sich irgendwie lockerer angefühlt haben. Und durch dieses Gefühl dann komme ich wieder in die Positivspirale, die Gedanken, Wahnsinn, meine Beine sind ja super locker heute. So, und dann kommt genau diese Positivspirale, in die man sich am besten immer wieder irgendwie reinbewegen kann.
Und jetzt suchen wir ja nach dem Verhalten, das nicht gleich meine Leber zerstört, ja, dass wir diesen Status vor jedem Wettkampf trotzdem herstellen können. Ja?
Das stimmt, ja, man bräuchte natürlich immer, aber das ist vielleicht auch so ein Phänomen, das kennt ihr doch auch bestimmt. Es gibt doch viele Leute, die vor einem Start sich selber so ein bisschen schlechter reden. Also macht ja jeder.
Oh, Tennisspieler wärmt dem Spiel sich beschimpfen aufs Übelste, sich selbst.
Ach, sich selbst?
Ja, ganz
sogar
hart. Ich glaube, Nadal, ja, ganz hart, ganz schlimm. Ganz krass. Also da gibt's, das ist richtig krass, wie die sich wirklich niedermachen und beschimpfen und aufs Allerübelste. Ich will die Worte hier gar nicht sagen. Und da findet man ganz viele lustige YouTube-Videos dazu. Aber ja, klar, das ist auch sowas.
Gut, ich habe meinen Vormittag damit verbracht, ein 4,5-stündiges Tennismatch zu verfolgen. Bei den Australian Open hat heute Morgen ein sehr junger Kanadier, 21 Jahre alt, Felix Auger-Aliassime, gegen den an 2 gesetzten, eigentlich an 1 gesetzten, weil Djokovic, ihr habt das verfolgt, ja, hat ja nicht gespielt, Daniel Medvedev. So, die haben sich 4 Stunden 36 die Kante gegeben. Ja, und die haben, glaube ich, alle Stufen des Daseins in der Psychologie durchlaufen. Ja, das ist ja das Spannende an so 5-Satz-Matches. Und ich hatte halt auch eine Diskussion mit meiner Tochter darüber, die heute wegen Quarantäne keine Schule hatte, was da jetzt wohl anstrengender ist, das oder ein Hochsprungwettkampf. Ja, ist schwer zu beschreiben, weil beides hat ja diese Momente, ja, weil du hast halt immer, ja, die nächste Höhe und ja, der nächste Spielgewinn, der nächste Satz und so weiter. Das sind halt genau ja diese Aufs und Abs, die diese Sportarten beinhalten, ja. Das hat man natürlich bei so einem Kontinuum, wie es Laufen ist, nicht, ja, oder anders, aber trotzdem trotzdem machst du ja solche Stufen in deinem Kopf durch, ja. Und daraus trotzdem ja eine positive Grundhaltung zu gewinnen, weil das Beschimpfen ist ja letztlich ein Druck ablassen, ja, sich einen Weg suchen, wie man halt aus dieser brutalen Anspannung wieder rauskommt. Wie mache ich das aber beim Laufen? Ja, ich kann natürlich sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Zwischenspurt hier oder sowas, ja, aber das ist in der Regel eher nicht förderlich, ja.
Ja, Philipp, wie machst du es?
Ja, also ich
er denkt gerade wieder nach.
Er denkt nach.
Hier kommt wieder
die Unterbrechung. Also ich habe den Eindruck, das Rennen, also dass ein Marathon ist natürlich eine besondere sportliche Herausforderung, weil sie so lang ist. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass ein Marathon gefühlt für den Kopf, natürlich, jetzt reden wir mal nicht von den letzten 8 bis 10 Kilometern, aber gefühlt deshalb schneller vergeht, weil bei uns ja so viel passiert, was diese Verpflegungsthemen anbelangt. Haben wir schon ab und zu, glaube ich, mal ein bisschen beschrieben, wie das bei uns ist, dass wir halt alle 5 Kilometer unsere Verpflegungsflaschen ja aufnehmen müssen, von einem Tisch oder wie auch immer. Dadurch, dass wir in Gruppen laufen, ist das immer ein bisschen haarig, auch gerne mal leider dann auch mit Stürzen verbunden in so einer Gruppe, weil dann irgendjemand seinen Tisch verpasst und dann irgendwie gibt es Rangeleien und keine Ahnung. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit einem, ja zum Beispiel nehmen wir einen Halbmarathon. Ne? Bei einem Halbmarathon trinke ich üblicherweise nichts. Das liegt jetzt auch daran, dass bei einer Wettkampfzeit von knapp über einer Stunde das eigentlich nicht notwendig ist. Bei einem Marathon natürlich dann schon. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass so die zweite Hälfte von einem Halbmarathon, wo halt nichts passiert, wo es dir aber dann schon zusehends ja irgendwann schlechter geht, viel schwieriger ist, mental zu bewältigen, als bei einem Marathon, was du halt in 8 Portionen, in 8 Häppchen unterteilt hast durch die Verpflegungen. Und bei mir, sagen wir mal, wenn man ins Wettkampftempo nimmt, dann reden wir ja trotzdem davon gut einer Viertelstunde pro Station und gefühlt einen Kilometer vor der Station bist du ja schon wieder gedanklich dabei, okay, die nächste Station kommt, ich gucke, dass ich mich in der Gruppe schon irgendwie bestmöglich positioniere, um hoffentlich dann reibungsfrei die Flasche zu bekommen und dementsprechend, ja, weiß ich nicht, ist es irgendwie für mich gedanklich, ja. Bei einem Marathon ist so viel los, dass es irgendwie gefühlt schneller vergeht. Aber das ist natürlich auch nur gefühlt, natürlich ist der Wettkampf ja sehr viel länger.
Ja. Ach, das beruhigt mich ja, Philipp, dass du das sagst. Das ist tatsächlich ein Trick oder eine Sache, die ich immer wieder auch mit, ob es jetzt Läufer sind oder auch in anderen Sportarten, bespreche. Und zwar gerade bei längeren Sportarten, wie zum Beispiel Tennis, die Zeit aufteilen. Also die Zeit mir einteil. So, jetzt hast du die Möglichkeit natürlich mit den Verpflegungsstationen, aber egal, wie ich sie mir einteile, ob ich die dann in Distanzen einteile, ob ich sie mir in den Zeiten einteile, ob ich die mir mit Verpflegung einteile, ob ich sie mir mit zum Beispiel Themen einteile. Im Block 1 denke ich über das Thema nach, Block 2 über das Thema, Block 3. Also es gibt verschiedene Varianten in Farben, keine Ahnung, verschiedene Varianten, mir vor allem lange, über lange Dauer Sportarten einzuteilen. Klar, jetzt bei einer Ski-Alpin-Abfahrt von, keine Ahnung, 2 Minuten 31 Sekunden brauche ich nicht viel einteilen. Aber gerade bei so langen Distanzen ist eben dessen, gerade was das Mentale angeht, ganz, ganz wichtig, um die Zeit schneller verfliegen zu lassen.
Wie Ralf, also wir müssen ja so nicht direkt von einem Ironman reden, aber Halbdistanz ist ja zeitlich auch eine Menge, was da einfach zu bewältigen ist. Was machst du?
Ja, also meine Wettkampfdauer ist halt irgendwas so zwischen 5,5 und 6 Stunden. Ja, das ist aber nicht unähnlich von dem, was du gesagt hast. Man ist halt mit so vielen Kleinigkeiten beschäftigt, dass einem das sowieso, man stellt sich ja da nicht hin und stellt sich die Gesamtdistanz vor, ja, weil man hat ja erstmal Schwimmen. Ja, das heißt, du machst dir erstmal Gedanken übers Schwimmen. Da an der Stelle sich Gedanken übers Laufen zu machen, würde dich jetzt ja nicht weiterbringen und sollte man, also macht man auch nicht, weil jetzt kommt ja erstmal Schwimmen. Ja, das ist schon ein Vorteil, weil man tatsächlich ja in der Struktur des Wettkampfes schon eine Aufteilung in bestimmte Kleinziele hat. Ja. Ja, aber natürlich, wenn ich 90 Kilometer Radfahren habe oder 180 Kilometer Radfahren habe, das dauert trotzdem sehr lange. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ja, das heißt, entweder ich denke bis zu einem nächsten Punkt. Ja, dass ich habe mir die Strecke im Idealfall vorher angeguckt. Also kritische Punkte, Anstiege, gefährliche Abfahrten, wie auch immer. Und natürlich auch Verpflegungsstellen. Ja, dass man überlegt, okay, wo ist hier was, was jetzt als nächstes kommt. Ja, oder bestimmt besonders schöne Streckenabschnitte. Ja, also ich habe mich ja zum Beispiel bei meinem letzten Wettkampf in St. Pölten total auf die erste Phase des Radfahrens gefreut, zumal ich ja katastrophal geschwommen bin, weil ich vorher nicht schwimmen war. Ziemlich blöd, aber habe ich halt so gemacht, war toll. Dann habe ich gesagt, so jetzt Radfahren. Ja? Und dann bin ich losgefahren und hatte auf dem ersten Kilometer Rückenwind. Und ich habe eigentlich erwartet, dass die ersten 40 Kilometer Rückenwind sind und tendenziell leicht bergab gehen. Und das war dann aber nicht der Fall, sondern da war Gegenwind, und zwar böiger, fieser Gegenwind. Und damit war der erhoffte Spaß in der nächsten Phase weg. Ja, ich bin dann viel besser den anschließenden 9 Kilometer Anstieg den Berg hochgefahren, als ich gedacht habe. Ja, wahrscheinlich, weil ich vorher schon so geflucht habe, weil es so ein schrecklicher Gegenwind war. Also da muss man natürlich dann auch mit den unerwarteten Dingen klarkommen, die diese kleinen Aufteilungen in zerstückelte Portionen, in, sagen wir mal, besser konsumierbare Portionen, dann wieder konterkarieren kann. Ne? Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich mache einen Halbmarathon, ja, und ich laufe erstmal entspanntes rollendes Tempo bis 10 Kilometer, aber das fühlt sich gar nicht rollend entspannt an, sondern ich denke, Mist, warum funktioniert das hier nicht? Dann bricht natürlich dieses positiv in kleine Teile zerlegen ein bisschen in sich zusammen. Und dann muss man halt auch in der Lage sein, das zu wechseln, ja, also einen anderen Dreh zu bekommen und diese negativen Dinge aus dem Kopf zu verbannen, wenn die sich halt aufbauen. Ja.
Da finde ich zum Beispiel super hilfreich, mit der Körpersprache zu arbeiten. Also wirklich bewusst so diese Triggerpunkte, Kopf hoch, Brust raus, Schulter zurück. Weil gerade beim Laufen ist es so, wenn man so einfällt in sich, bekommt man auch automatisch einfach weniger Luft. Ja? Also wenn die Schulter nach vorne kommen, wenn man im Brustkorb eng wird, man bekommt auch automatisch weniger Luft, es wird enger. Und da wirklich sich darauf zu konzentrieren. Und da hilft so dieser eine Satz, schau nach oben, such nächster Baum. Also durch allein dieses Kopf nach oben aufrichten, dann kommen die Schultern zurück. Und dann erinnere ich mich auch daran über die Bewegung. Dann kommt die Brust raus. Dann kommt automatisch, kommen auch meine Beine wieder mehr mit, meine Knie mehr mit. Oder zum Beispiel einfach der Trick, Arme, denk an die Arme. Ich finde, die Arme geben brutal den Rhythmus auch vor. Und Rhythmus ist, egal in welcher Sportart, enorm wichtig. Und ich glaube, über den Körper kann man sehr, sehr viel arbeiten. Ich meine, da gibt es ja auch zig Studien, Low- und High-Power-Poses, wie die Körpersprache auch einfach auf meinen Cortisolspiegel, Adrenalin und auch Testosteron eine Rolle spielt. Und das in nur ganz, ganz kurzer Zeit. Und da kann ich enorm viel innerlich bei mir bewirken. Also Körpersprache ist nicht nur etwas, was von außen gesehen wird und von außen beobachtet werden kann, sondern es hat auch einen riesen Impact auf mich und auf mein Denken und auf meine Gefühle wiederum.
Das,
Philipp, lässt das gerade nochmal Revue passieren.
Hatte ich
Das war eine Nummer, die ich bei deinem letzten Berlin-Marathon irgendwann überlegt habe und dann gedacht habe, du hast ja ein bisschen Probleme mit dem Rücken, ne? Dass du so ein bisschen den Eindruck hattest, irgendwas verspannt da, und du hast versucht, das halt durch so ruckartige Bewegungen irgendwie wieder gerade zu biegen, ist dir aber während des Laufens nicht gelungen. Da habe ich immer gedacht, wer ist jetzt schneller, vielleicht dann am Ende schlauer, stehen zu bleiben und das einmal klar zu ziehen? Oder geht das jetzt so nicht und das weiß er und deshalb bleibt er nicht stehen? Oder wenn man sich auf den Boden legt und einmal rollt, das wäre übrigens ein sehr schönes Bild auch für die Kamera gewesen, also für mich jetzt als Kommentierender. Vielleicht hatte ich da auch ein bisschen Eigeninteresse.
Ja, genau, so World Premiere, was hat jemand versucht, sich während des Rennens selber einzuregen?
Das wäre auf jeden Fall viral gegangen, das da kannst du sicher sein.
Nee, also ich glaube, aus meiner Erfahrung jetzt mit Therapeuten oder Physiotherapeuten ist es schon so, dass da idealerweise schon jemand das machen müsste, der da Ahnung von hat. Und es ist natürlich auch, glaube ich, ganz schwer, in einem Marathon anzuhalten und nochmal loszulaufen. Ich habe mich damals nämlich auch gefragt, bei Elliot mit der Geschichte mit den Sohlen, die aus seinen Schuhen rauskamen. Bei dem war das ja schon nach 800 Metern der Fall. 800 Meter, weißt du, da bist du ja eigentlich noch frisch. Ich meine, da anzuhalten und jeweils 3, 4, 5 Sekunden pro Schuh das Ding rausziehen, ist ja vermeintlich wirklich kein Stress. Ich meine, bei 30 stehen bleiben, da kenne ich auch die Leute, die sagen, das kann ich mir nicht geben, weil ich kann dann nicht mehr laufen oder nicht nochmal anfangen zu laufen so richtig. Weiß ich nicht, ob das gegangen wäre, aber ja, also ich glaube schon, dass grundsätzlich mal diese, wie Kaya das schon gesagt hat, diese Körperhaltung schon eine Rolle spielt. Ne? Wenn du in der Lage bist, dich selber während eines, beispielsweise eines Rennens noch zu screenen, dich selber daran zu erinnern, dass man die Schultern zurücknimmt, dass man nach vorne schaut, nicht auf den Boden, oder vielleicht die Beine aktiv mitnimmt, die Arme mitnimmt, dann ist das auch was einen einerseits ablenkt und andererseits natürlich dazu beiträgt, irgendwo, ich sag jetzt mal, locker zu bleiben oder diese entspannt zu atmen einfach. einfach. Und das ist auch was, wo ich manchmal, wenn es mir noch gelingt, das ist natürlich immer eine Frage, wie sehr kann man sowas channeln, wenn du in einer sehr unkomfortablen Situation, sag ich jetzt mal, bist. Bei einem Wettkampf ist halt meistens irgendwann so, dass es dann halt sehr anstrengend wird, dass man extra versucht, sich an solche Dinge zu erinnern, weil es den Moment, wo du jetzt halt gerade irgendwas brennt oder irgendeinen Muskel schmerzt, wo man sich damit einfach ablenken kann. Also dass man sagt, okay, Frequenz der Arme, dann geht das mit den Beinen meistens leichter und so. Das ist tatsächlich was, was ich in Wettkämpfen zum Teil schon auch versuche, mich dran zu erinnern.
Ja, oder man gibt sich selbst oder man gibt halt Leuten, die man betreut, wie auch immer, Aufgaben.
Für das, ja.
Ja, also ich habe das dann ganz gerne gemacht, dass ich Leuten, die ich zum Beispiel für einen Marathon betreut habe, Aufgaben gegeben habe und gesagt habe, pass auf, bei jeder 5-Kilometer-Marke, ja, einmal die Arme ausschütteln, ja, damit man halt aus einer verspannten Haltung rauskommt, wie Kai jetzt gerade beschrieben hat, ja, die einen irgendwie klein und eng und und runterzieht, ja. Einmal Arme ausschütteln, ja, einmal in den Himmel gucken und einmal lachen.
Ja, lachen, ja,
alle
ist auch
so. Alle 5 Kilometer, ja, einfach um es zu brechen, ja, einfach um zu brechen, was auch immer du da gemacht hast, ob das jetzt dann wirklich substanziell das Ergebnis verändert, weiß ich nicht, aber ich glaube, also ich bin fest davon überzeugt, dass es verändert, wie du den diese Aufgabe oder den Lauf zu Ende bringen kannst.
Ja, absolut.
Ja, und das kann ja schon dann eben das Entscheidende sein, weil für dich geht's um eine Zeit, ja, weil nochmal, es ist dein Job, ja, da geht's halt ganz brutal, das ist nun mal so bei quantifizierbaren Sportarten, da geht's halt um eine bescheuerte Zeit auf Hundertstel im Zweifel. Aber bei uns Normalsterblichen, da geht es halt darum, denke ich immer, schon auch sein Leistungspotenzial zu zeigen, weil wofür macht man sonst monatelanges Training? Aber es geht ja darum, irgendwie mit einem guten Gefühl ins Ziel zu laufen. Ja, ich glaube, ich habe das schon mal hier erzählt. Ich habe mich nach der Übertragung von dem Berlin-Marathon mal an die Ziellinie gestellt, und zwar über eine Stunde lang, und habe einfach Leute beobachtet, ja, weil ich halt auch herausfinden wollte, warum macht ihr den Quatsch hier, ja? Und habe versucht, das halt für mich jetzt einfach von der Beobachtung her zu entschlüsseln. Und es war halt so grob die Zeit zwischen 2,45 und 3,45. Und da findet ein extremer Wandel in der Ausstrahlung der Leute statt, in dieser einen Stunde Laufzeit. Das ist ja, sagen wir mal, wenn man so will, ein Kernbereich eines jeden großen Marathons, ja, der sich zwischen 2,45 und 3,45 abspielt. Bei 2,45 sind die Leute oft sehr getrieben, sage ich mal noch, ja, bis ins Ziel hinein. Die können nicht anders als sofort, selbst im Kollabieren begriffen, noch die Uhr abzudrücken. Ja, ich habe das immer so beschrieben, da sind sehr viele weiße, graue Gesichter. Und irgendwann nimmt das Lachen überhand. Ja, und das Jubeln über die Ziellinie, klar, an diesen neuralgischen Punkten, ja, also unter 3 Stunden und so weiter, das ist ja klar, unter 3,30, weil das sind ja so Ziele, die sich dann die Leute wieder gesetzt haben, da jubeln sehr viele. Aber insgesamt verändert sich das Bild hin zu mehr lächelnd, mehr jubelnd ins Ziel, auch wenn es vielleicht genauso wehgetan hat, das unterstelle ich jetzt mal.
Ja, interessant.
Je weniger verbissen wahrscheinlich da irgendwo auch rangegangen wird, klar, desto mehr wird das auch als Erlebnis an sich begriffen. Und das ist natürlich, da gibt
und Stolz weißt? Also auch Stolz. Und ich finde, das ist auch total wichtig.
Auf jeden Fall. Also 42 Kilometer zu laufen ist ja an sich schon mal eine Leistung. Und da kann ich dir aber, also sag ich als Profi jetzt mal, man kriegt natürlich, vor allem eher am Anfang des Rennens, diese Kulisse schon auch mit. Je mehr man natürlich dann irgendwo in Tunnel abtaucht und leidet, wird's schwieriger. Aber das ist was, wo Profis, glaube ich, die Leute, die vielleicht auch Ambitionen haben, aber nicht ganz so ernst rangehen müssen, dadurch auch beneiden, dass man das halt einfach ein bisschen mehr alles vielleicht auch auf sich wirken lassen kann.
Ja, absolut, absolut. Naja, Ralfen, Berlin-Marathon, wir zwei.
Ja, ich auf jeden Fall. Und zwar, du findest mich in der Kommentatorkabine ungefähr 100 Meter vor dem Ziel.
Oh, Naja,
das haben schon andere Leute hier probiert.
Ah, ja. Okay, hab's verstanden. Weiße Flagge.
Wollte ich gerade sagen, dass, also, da müsste ich schon sehr viel mehr trinken, um auf das Ding wirklich ein Ja zu geben. Ja. Aber ich möchte noch eins von dir, Kaya, gerne wissen, und zwar dieser Workshop, den ich eben zitiert habe, ja, Gold Medal Mindset. Wie würdest du, weil ich ja nächste Woche die Olympischen Spiele kommentieren darf, also beim Eisschnelllauf auch eine quantifizierbare Sportart, wo es auch sehr viel um Ausdauer geht, das sind die ganzen Mechanismen, die wir gerade besprochen haben, finden da 1:1 Anwendung. Ja? wie würdest du das definieren, das Gold Medal Mindset?
Also bei mir ist es ja ein Vortrag, wo es tatsächlich um den Transfer aus dem Profisport in unseren Alltag geht. Und das Gold Medal Mindset klingt ja total hochtrabend, ja, und so gut wie nicht erreichbar. Mir ging es mehr darum, in diesem Vortrag werden eben so ein paar Themen belichtet, die wichtig sind bei jemandem, der sich 4 Jahre lang auf ein Ziel, das ihm mehr oder weniger alles bedeutet, eben vorbereitet. Und es geht darum, es fängt an mit der Basis, was irgendwo so die Leidenschaft ist, bis hin zum Willen. Und der Transfer sollte dazu dienen, dass wirklich jeder Amateursport im Alltag, im Beruf, in Beziehungen und so weiter, man mit gewissen Strategien sehr weit kommen kann und sehr viel erreichen kann, Verhalten ändern kann zum Positiven, dadurch auch mehr Lebensqualität generieren kann. Und wenn das Goldmedaillengewinner können, dann glaube ich, kann das wirklich auch ein jeder in seinen Alltag integrieren, Positives zu bewirken, eigene persönliche Ziele zu erreichen und damit auch glücklicher zu sein.
Also für meine Begriffe, ich gehe jetzt nochmal auf die Gold Medal Winner, ne? Weil das schon auch sehr spannend ist. Ja? Was unterscheidet den Top-Leistungssportler, die Top-Leistungssportlerin von den Goldmedaillengewinnern? Ja?
Ja.
Weil ich glaube, dass da auch noch ein Unterschied besteht, aber das ist meine Meinung, deshalb interessiert mich da auch eure, weil ihr euch ja auch in dieser Sportwelt sehr intensiv bewegt habt. Ich habe den Eindruck, dass die Leute, die dann halt nochmal aus der Spitze der Top-Leute herausstechen, nicht jetzt so die sozialen Charaktere sind, sondern eher die Ego-Leute, eher, sagen wir mal, mit einer gewissen Aggressivität gesegnete, sage ich mal, Menschen, weil ohne dieses Gewinnen wollen, andere hinter sich lassen wollen, der Beste, die Erste, ganz vorne sein wollen, wirst du nicht Olympiasiegerin. Das wird nicht funktionieren. Weil da sind zu viele, die ein ähnliches Mindset haben wie du.
Ich meine, klar, man sagt natürlich so in die International Circuit, also so international im absoluten Profibereich, es sind eigentlich alle Sportler ab einem gewissen Level körperlich sehr gut trainiert und mehr oder weniger gleich gut. 90% macht das, das sind 10%, die es noch ausmachen. Und 90%, sagt man, ist es dann eigentlich das Mindset. Also 90% bestimmt wirklich auf dem Niveau das Mindset, ob jemand dann wirklich eine Goldmedaille gewinnt oder nicht. Und klar, dazu gehört, ich verwende nicht so gerne den Begriff Egoismus, weil ich da niemandem zu nahe treten möchte, aber ich sage immer gesunder Egoismus. Und da hast du bestimmt recht, ohne so eine gewisse Portion gesunder Egoismus sich durchsetzen können, auf sich gucken, seine Bedürfnisse durchsetzen und einen extrem starken Willen haben, entbehren können, glaube ich, ist es schwierig. Ich glaube, das ist schon was wichtig ist. Ohne, dass das ungute Menschen sind. Also ich kenne auch sehr, sehr, sehr erfolgreiche Sportler und ich würde nicht sagen, dass die im Privaten, vielleicht ist auch das, wo wir nochmal unterscheiden müssen, jemand, wie er privat ist, als privater Mensch XY oder als Athlet XY. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei manchen Athleten, dass sie diesen Switch hinbekommen. So Transformer-mäßig. Also als Athlet definiere ich mich so und so und so, da ist meine Persönlichkeit, sind das und das meine Stärken, aber privat können die auch ganz andere Menschen sein. Und aber ja, im absoluten Profisport, wenn es um Medaillen geht, glaube ich schon, dass es eine gute Portion gesunden Egoismus, auf sich schauen und Ellbogenmentalität braucht.
Also
ich meine, es ist ein Wettkampf, der Stärkere gewinnt.
Genau, also ich glaube, ganz einfaches auszudrücken wird wahrscheinlich auch schwierig. Ich glaube, es gibt sicherlich, ich kenne genügend Leute, natürlich werde ich keinen Namen nennen, es gibt auch Leute, die wahrscheinlich alle kennen, also richtige Top-Weltstars, wo wir wissen, dass die sicherlich extrem von sich überzeugt sind, was aber auch einen guten Hang von Narzissmus, Egoismus, wie auch immer, mit sich bringt und sie deswegen als Mensch absolut vielleicht nicht so sympathisch macht. Ich glaube trotzdem, es gibt auch welche, die vielleicht diesen Switch hinbekommen, zu unterscheiden, ich gehe jetzt hier auf den Court, ich gehe jetzt hier eine Laufstrecke und muss jetzt hier vielleicht ein Assi auch sein, weil es gibt außer mir keinen geileren, so ungefähr mit dem Mindset daran zu gehen, was man vielleicht auch braucht, um in der entscheidenden Situation dann auch zu gewinnen. Die Frage ist ja dann trotzdem, glaube ich, für jeden, genau, wie viel ist dir der Erfolg wert? Ist dir Erfolg mehr wert als alles andere? Und da gibt's schon welche, die das, glaube ich, drüber stellen. Mir hat sehr früh mal jemand gesagt, das habe ich damals nicht verstanden, weil ich dann noch zu jung war, glaube ich. Da war ich erst so, da war das Talent vielleicht so erkennbar. Die ersten Kadergeschichten auf Landesebene waren dann da und da hat mir jemand schon sehr früh zu mir gesagt, dass ich Talent habe, aber dass ich mir darüber im Klaren sein muss, wenn ich den Weg, den ich jetzt gerade dabei bin, einzuschlagen, weitergehen will, dass unter Umständen ein sehr einsamer Weg wird, weil man sehr viele Leute hinter sich lassen muss. Privat, die dann irgendwann nicht mehr verstehen, warum man nicht Zeit für sie hat, sondern halt ständig in irgendwelchen Trainingslagern, auf irgendwelchen Wettkämpfen oder sonst was rumhängt. Und aber natürlich auch im sportlichen Belangen, weil man natürlich, wenn du besser sein willst, vielleicht auch als Freunde, wenn man mal zusammen irgendwo angefangen hat, auch da sich natürlich gewisse Reibungspunkte vielleicht irgendwann erschließen, auch in Vereinsszenarien, in Gruppen, in was auch immer. Und ich würde rückblickend sagen, auf die Jahre, die ich jetzt erleben durfte, ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her ungefähr, als ich das damals das erste Mal gehört habe, ganz so krass war es nicht, weil ich habe, glaube ich, heute auch die besten Leute in meinem Leben indirekt auch durch den Sport kennengelernt. Ich habe meine Frau durch den Sport indirekt kennengelernt. Felix zum Beispiel, von dem wir hier schon oft gesprochen haben, als meinen besten Kumpel habe ich über den Sport kennengelernt. Aber es stimmt schon zum Teil. Ich würde nicht sagen, dass ich kein Egoist bin, zumindest phasenweise, was meinen Sport anbelangt, weil ich irgendwann auch gemerkt habe, du kannst nicht zu viele Kompromisse machen. Weil sonst unterliegst du anderen halt, die das halt nicht machen. Die Frage ist nur, die sich jeder halt stellen will, wie sehr lässt man das halt zu? Weil du willst ja trotzdem auch nicht irgendwie der komplette Assi sein, sage ich jetzt mal. Aber es ist schon so, dass man, glaube ich, ich würde sagen, ich habe einen überschaubaren, aber sehr engen zum Beispiel Freundeskreis oder generell Menschen um mich rum, mit denen ich täglich zu tun habe, mit denen ich privat gut bin, aber die dann auch indirekt irgendwie im weitesten Sinn auch in meinem sportlichen Kosmos irgendwie drin sind, weil die Leute halt verstehen, dass es für Top-Sport oder Leistungssport halt auch irgendwo notwendig ist und die ein Verständnis haben, dass ich dann halt sage, ja, sorry, ich bin mal wieder 4 Wochen im Trainingslager oder nein, ich kann auf deinen 40. Geburtstag nicht kommen, weil ich bin in Kenia oder whatever. Das ist ja auch nicht immer leicht, den Leuten zu erklären und das versteht auch nicht jeder und ich wiederum verstehe, dass nicht jeder das versteht, dass man das dann halt nicht immer machen kann, weil halt ein Wettkampfkalender gesetzt ist, ne? Den denke ich mir nicht aus, sondern es stehen halt gewisse Tage irgendwo drin und dem muss man sich dann als Sportler, zumindest in dieser aktiven Zeit, unterwerfen. Ich habe mir nur immer gesagt, der Sport ist ja irgendwann vorbei und ich hoffe, dass ich noch genügend Restleben auch nach meiner sportlichen Laufbahn habe, wo man halt dann anderen Dingen mehr Zeit einräumen kann, glaube ich.
Ja,
ich befasse mich jetzt ja schon mit diesen ganzen Menschen, die da nächste Woche bei Olympia an den Start gehen. Und ich sehe halt schon, ne, versuche schon so herauszukristallisieren, wer macht dieses halbe Prozent mehr als die anderen? Ja, wer will es mehr? Wer ist konsequenter, genau in der Hinsicht, wie Philipp das gesagt hat gerade, ja, um alles auszublenden? Ja, das machen sicher eine Menge Leute. Ja, ich habe euch ja schon von diesem doch außergewöhnlichen Langstreckenläufer Nils van der Poel, der die Weltrekorde über 5.000 und 10.000 Meter auf dem Eis pulverisiert hat, erzählt, der trainiert halt in der Nähe von euch in Insel, ja, den ganzen Winter über. Der kam halt zurück von den letzten Weltcup-Veranstaltungen und es war nicht so schön in Insel in der Zeit, ja, und dann leiht er sich halt ein Rad und fährt 6 Stunden Rad. Das muss man wollen, ja, und das muss man unbedingt wollen, sonst macht man das nicht. Ja, der macht übrigens jetzt schon jeden Abend 18 Uhr ins Bett gehen, 3 Uhr aufstehen, um sich anzupassen an die Zeit in Peking. Ob man das jetzt machen muss oder nicht, ist wieder eine andere Frage, aber der hat offensichtlich ein Mindset, der will das. Mhm. Ja, der will das wie kein anderer. Ob er es jetzt nachher dann zu Gold reicht, braucht, weiß man noch nicht. Ja?
Das ist ja auch etwas Individuelles. Wenn er das jetzt für sich auch, braucht, dann glaube ich, braucht er das. Jemand anders muss vielleicht auch mal die Olympischen Spiele ein bisschen ausschalten, um nicht zu viel Druck aufzubauen. Und das ist, glaube ich, das nochmal, dass jeder wirklich da gucken muss, egal ob im Profi oder auch als Amateursportler, dass man für sich die passenden Strategien findet.
Genau. Eins ist klar, wenn wir jetzt noch länger reden, liebe Kaya,
dann kriege ich richtig viel Ärger. Ja.
Von deinem vorgekochten Abendessen nichts mehr ab. Zweitens, wir haben es natürlich schon, dieses Karma lag ja schon über diesem Podcast. Ja. Es ist nicht mit uns mal kurz zu sprechen.
Ja, das wusste ich schon.
Du kannst immer mit uns sprechen oder nicht
ja,
mit uns
ja,
sprechen.
Ja, ich habe mich ja auch eine Entscheidung. Ich habe mich entschieden, mit euch zu sprechen und wusste, es wird sehr lange dauern. Und ich trage ja auch meinen Teil dazu bei. So ist es ja nicht, dass ich in der Länge der Gespräche ein Unschuldstar bin.
Wir sagen jedenfalls ganz herzlichen Dank, super spannendes Thema. Es gibt so viele Anknüpfungspunkte noch, ja. Also da werden wir sicher auch noch mal ein bisschen
weiter. Wir quatschen
weiter
einfach das nächste Mal weiter.
In uns bohren, ne?
So machen wir's.
Ich subsumiere mal: groß machen, den Himmel angucken, lachen und einatmen, ausatmen nicht vergessen.
Richtig, das ist auch richtig.
Kaya, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Vielen Dank dir.
Philipp, ich weiß nicht, jetzt ist es nicht weniger geworden auf deiner To-Do-Liste. Doch, Bestzeit-Podcast aufgezeichnet.
Bestzeit-Podcast aufgezeichnet. Die Strava-Gruppe werde ich natürlich Freitag noch für euch online schalten und dann werde ich schauen, dass ich noch alle PCR-Tests und Formulare noch geregelt bekomme. Aber euch auf jeden Fall schon mal einen guten Start in euer Laufwochenende. Meldet euch bei der beim Bestzeit Coffee Circle Club an, nehmt an der Challenge teil und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ich dann in Kenia. Ich hoffe, wir kriegen das mit der Aufnahme hin, Ralf. Aber was steht bei dir am Wochenende an?
Bei mir steht Tennis an, ne? Das Finale, das werde ich dann noch verfolgen, deshalb habe ich es ja auch heute schon geguckt und das ist halt ja aus psychologischer Sicht hochspannend. Ansonsten ein bisschen Sport machen, ne? Ein bisschen fit machen für Olympische Spiele, weil ich muss ja nur da fit sein, ja, weil ich dann während der Olympischen Spiele wahrscheinlich wieder nichts machen werde, weil das ist zu anstrengend, aber wenn man so halb in die Nacht rein arbeitet, weil wir machen es ja von hier aus, also von Deutschland aus, ist das zu anstrengend, deshalb lasse ich da Sport in der Regel weg oder wenn, dann höchstens mal ein halbes Stündchen laufen, aber mag sowas, mehr nicht. Ja, das heißt, ne, mental vorbereiten auf die Herausforderung.
Auch wichtig als Moderator, gell? Genau.
Alles klar, wir wünschen euch ein super Wochenende. Nächste Woche versuchen wir dann Best of Both Worlds wieder zusammenzuschalten. Und nochmal herzlichen Dank, Kaya. Wir verlinken deine
sehr
Auftritte
gerne
auch bei uns in den Shownotes.
So machen wir das.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao. Ciao.